Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Ready for Review. Diesmal mit dem Herrn Pasik.
Und mit der Frau Mies.
Ja. Ich habe mich doch getraut. Grüß dich, Sandra.
Grüß dich, Daniel.
Du hast so schön kurz gewartet. Du warst selber überrascht, dass ich dich dann doch Herr Pasik genannt habe.
Naja, eigentlich war es nur Spannungsbogen. Aber ja, natürlich war ich überrascht.
Ja.
Natürlich.
Dazu aber gleich später mehr im Verlauf der Folge, warum, wenn wir das nochmal wieder hinbekommen, warum wir das gesagt haben. Achso, ja, Xing und so. Ja, es ist die verflixte 7. Folge.
Ja, und das, früher sagt man das verflixte 7. Jahr, ne?
Aber die haben wir ja noch nicht voll, das ist ja noch ein bisschen.
Nein, die haben wir noch nicht voll, nein. Wenn wir die 7 Jahre voll kriegen, dann werden wir an die 7. Folge denken.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dann denken wir, wie haben wir das?
Oh mein Gott. Gut. Also an das zukünftige Ich. Wir haben es nicht, wir denken nicht, dass wir 7 Jahre das schaffen.
Wer weiß. Wobei der Name ist ja neutral. Ich habe erst überlegt, nee, das passt doch eigentlich. Das kann man ja. Oder macht man in 7 Jahren keine Reviews mehr?
Weiß ich nicht.
Macht man heute schon Reviews?
Naja, das ist eigentlich Demos, ne?
Aber Review ist doch auch ein bisschen mehr, oder?
Ja, es ist eigentlich mehr, aber die meisten Teams machen nur Demos.
Ja, auch weil keine Stakeholder da sind.
Doch, bei mir, im aktuellen Projekt hatte ich auch Stakeholder dabei gehabt.
Oh.
Oh ja. Und da hatten wir auch mal, wenn es so reine technische Stories war, da wurde immer diskutiert, ob man sie überhaupt vorstellt, weil man kann ja nichts zeigen, keine Demo machen. Und dann habe ich gesagt, dass dann, wenn wir ein bisschen Technik für Management machen. Und dann habe ich dann anhand der Storys, die wir da gemacht haben, erklärt, warum wir das tun, warum das für den Stakeholder wichtig ist, dass wir das tun und welche böse Dinge passieren würden, wenn wir es nicht tun würden.
Ja, das ist ja wichtig. Aber wie macht ihr das beim Review? Stellt ihr Story für Story vor oder macht ihr das anders?
Nein, das nicht. Wir haben das dann als Themen, also Themenblöcke dann und dann werden halt die Themenblöcke halt vorgestellt.
Ja, ich versuche auch immer, dass man Geschichten erzählt, so ein
bisschen. Ja, genau. Also dann, wenn zum Beispiel Keyclock-Einrichtung war, dann haben wir mehrere User-Stories aufgeteilt und dann war halt das Thema halt Keyclock und dann habe ich halt das erste Mal auftaucht, erstmal Hintergrund, warum macht man das, warum ist das wichtig, was würde passieren, wenn wir es nicht tun würden und solche Sachen. Und dann irgendwann habe ich einen Ruf dann bekommen, die Frau Pasik, die kann dann so toll Technik erklären.
Wobei ist natürlich, ihr seid ja schon echt tief drin. Ich frage mich gerade, wie tief man reingehen muss bei so einem Thema wie Keycloak. Ob man nicht sagen kann, okay, wir haben jetzt diese Möglichkeiten, man kann sich einloggen und registrieren und keine Ahnung, was
da kommt. Ja, genau. Also ich habe das echt auf ein High-Level gemacht, aber ich habe dann halt gezeigt halt, ach, jetzt komme ich total unvorbereitet darauf. Also ich habe dann halt so Diagramme bildet, wo die Systeme halt abbilden. Und dann habe ich dann gezeigt, okay, Authentifizierung, Autorisierung, wie hätte man das vor Keycloak gemacht? Wir haben verschiedene Systeme. Da müsste ich als End-User mal bei jedem System mich separat anmelden. Und wenn ich dann den Keycloak anbinde, dann gehe ich zwar an das direkte System ran, aber der ist dann so schlau und dann sagt der halt, ich muss ja eigentlich erstmal an den Keycloak dran und dann kommt halt ein Token und mit den Token geht er an ein System dran und dann muss ich mich nur einmal anmelden an den Keycloak, wo ich als Enduser das vorgegaukelt werde, dass ich mich an das Thema A anmelde. Also auf so ein Level habe ich das erklärt, ne?
Also wir haben jetzt ja voll den Spannungsbogen in dieser Keycloak-Trilogie, die es jetzt ja quasi ist. Erst ranten wir, dann lernen wir, also wenn ihr die vorherige Folge nicht gehört habt, für den Keycloak-Teil lohnt sich das mit dem Nico. Und jetzt ist es quasi schon leicht konstruiert im Einsatz. Jetzt wird es im Review schon vorgestellt.
Genau, und dann da waren die Ideen und dann, wo wir dann die nächsten Schritte halt umgesetzt hatten, dann haben wir halt auf ein High-Level dann gezeigt, wie die Systeme halt dann jetzt untereinander halt kommunizieren und welche Vor- und Nachteile das jetzt für den Stakeholder halt hat.
Okay.
Also es ist nicht einfach, auf so einer abstrakten Ebene Technik zu erklären, aber ich habe jetzt gelernt, dass es unheimlich wichtig ist und um auch das Verständnis zwischen Management und Technik halt aufzubauen.
Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Argument, weil ich habe jetzt gerade überlegt, hätte ich es vielleicht sogar ganz rausgenommen, aber ich finde es immer schade, wenn man Dinge, wo das Team viel Energie reingesteckt hat, nicht präsentiert, weil irgendwas hat man ja 2 Wochen lang gemacht. Und ja, ich verstehe die Argumentation. Es ist schwierig, sowas zu präsentieren, und da musst halt vermeiden, also wenn jedes deiner Reviews so technisch ist, dann wird das immer, dann hast du irgendwann sinkende Zuschauerzahlen wahrscheinlich.
Ja gut, aber also bei uns halt so, aber ja, das Problem ist, es war auch ein System, wo wir wenig Oberfläche hatten, ne? Und das 10. Mal halt so ein REST-Caller zu zeigen und zu zeigen, dass da in Request halt 3, 4 Felder dazugekommen ist, das ist halt auch nicht spannend, ne?
Das habe ich auch schon mal in einem Review erlebt, da wurden nur REST-Requests gezeigt und da saßen Leute und die haben einfach halt auch gut haben gedacht, also ich kann das ja auch verstehen, dass jemand, der überhaupt nicht technisch ist, das nicht versteht, wenn dann einfach so, und jetzt haben wir das JSON und da ist das und das drin. Ne? Und du guckst da drauf und denkst, okay, und das ist gut.
Also, ja.
Ne? Also du, ja, also, ja. Schau mal, so früh haben wir das Thema noch nie gesprengt.
Ja, wir werden immer besser, was das angeht.
Ja, die verflixte 7. Folge, ne? Vielleicht schon der Sendungstitel, aber bis jetzt.
Obwohl, ich habe mir schon aufgeschrieben, vielleicht nennen wir das auch Keyclock Trilogie.
Return of the Keycloak.
Ja, genau, Return of the Keycloak. Ja, ach, ist das witzig. Aber wir haben eine Ankündigung, ne?
Ah, jetzt, Sekunde, eigentlich müsste ich jetzt nochmal das Thema sprengen und danach können wir die Ankündigung machen.
Okay, dann spreng nochmal das Thema.
Das ist ja, also so unter Druck kann ich das nicht. Aber wir haben eben von sinkenden Zuschauerzahlen gesprochen, aber wir wollen ja steigende Zuschauerzahlen. Dafür brauchen wir Community und dafür?
Ah, dafür haben wir einen Discord eingerichtet.
Genau.
Und zwar, also es gibt ja Leute, die zwar Podcast hören, aber vielleicht nicht auf Twitter sind und aber trotzdem gerne mit uns in Kontakt treten wollen. Und da wir nicht auf dem Clubhouse unterwegs sind, weil die Sandra das nicht möchte, haben wir uns da zusammengetan und haben einen Kompromiss, wo beide Welten halt damit zufrieden sind, und es ist Discord geworden. Also wenn ihr mit uns quatschen wollt, uns Feedback geben wollt, nicht unbedingt über Twitter, oder ihr habt keine E-Mail-Adresse, ich habe gehört, die E-Mail-Adressen sind ja out, dann und Discord ist das neue geile Scheiß, ja, habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns über Discord entsprechend Feedback zu geben.
Genau, und da müssen wir natürlich auch denken, dass wir da ein bisschen online sind, also auch Twitter-Nutzer dürfen dann zu Discord.
Achso, ja, natürlich. Ihr dürft uns auch weiterhin über Twitter auch Feedback geben, natürlich.
Aber da, also, kann man halt, genau.
Wir wollten halt einfach jetzt nochmal eine weitere Möglichkeit, einen weiteren Kanal öffnen, um uns Feedback geben zu können.
Und unter Umständen ist es ja auch mehr.
Unter Umständen ist es auch mehr, aber was wir damit vorhaben, das verraten wir jetzt noch nicht.
Echt nicht?
Also, ich dachte, das wäre noch unausgegoren, die Ideen.
Das Ganze mit dem Discord ist noch unausgegoren.
Okay, dann, ja. dann, was haben wir denn damit vor, Daniel?
Also, eigentlich würde die Sandra nämlich unglaublich gerne Clubhouse haben. nein, also diese, also ich glaube, das ist so die Sehnsucht jedes Podcasters, dass man der doch ein bisschen Nutzerinteraktion hat, vielleicht auch mal größere Runden hat oder mal eine andere Möglichkeit hat, sich zumindest über Audio auszutauschen. Und vielleicht nutzen wir da bald ein neues Feature, das Discord hat, das so Clubhouse-artig ist. Also man kann einen Raum aufmachen, da kann man uns quatschen hören. Das könnt ihr auch so haben, ich weiß, das ist jetzt noch nicht der Mehrwert. Aber wir können Leute dazu holen und dann wohl relativ einfach auch so größere Runden machen. Und vielleicht, wenn das alles so klappt und wir raus haben, wie es genau funktioniert, machen wir das irgendwann mal, oder?
Ja. Das, wir sind ja technikbegeistert und immer für neue Technik zu haben.
Außer Clubhouse. Ja, Clubhouse geht nicht und Luca-App geht, glaube ich, auch nicht.
Ach, jetzt hast du doch das Thema angenommen. Ja, Luca-App geht auch nicht.
Luca-App ist okay, das C-Wort ist nicht okay.
Nein, Luca-App ist auch nicht in Ordnung.
Nee, es ist auch nicht. Also Luca-App ist, meine ich, als Thema in Ordnung.
Also es ist nicht als Thema, also nee, es ist auch als Software nicht in Ordnung.
Genau, Software ist es nicht in Ordnung, ja, obwohl der Smudo dabei ist und der ist doch eigentlich gut.
Der Smudo hat aber keine Ahnung von Software. Er sollte einfach mal Musik machen.
Ja.
Und dabei bleiben.
Das wäre ganz schön. Ich glaube, wir müssen das nicht. Ich habe erst überlegt, ob wir das als Thema machen.
Das steht nicht auf unserer Liste.
Ich erinnere nur an die letzte Folge, wo wir auf einmal über Serverless gesprochen haben.
Und über Tontechnik.
Ja, nee, also sonst geht mal auf Netzpolitik.org oder sowas und
informiert. Oder CCC da. Hat jetzt, glaube ich, auch ein Gutachten, ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen, aber auch ihr Statement dazu abgegeben.
Ja.
Aber eins muss man denen lassen, geiler PR-Gag, und da haben sich ein paar Leute echt eine goldene Nase verdient.
Richtig Millionen, ne? 20 Millionen, ja, also ja, das ist wirklich... Ja. Chapeau, also kann man nur sagen, ich bin immer begeistert, also die Begeisterung ist so interessant, wie manche Menschen doch die Gesellschaft ausbeuten und ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also schon, ja, ist halt die Welt. So ist sie halt. Mhm. So. Was gut, aber lass mal...
Also Sana, wir müssen mal ein bisschen mehr beim Trello-Board bleiben. Das geht ja, so genau, nicht weit.
Ja, ja, dann fangen wir mal mit. Kommen wir, lass uns mal ein bisschen warm werden. Und Family IT Support. Und da habe ich was mitgebracht. Ich sehe gerade, da sage ich nur Themen, die ich wieder mitgebracht habe. Ich mache zu viel Family IT Support, glaube ich. Aber hier ist eine andere Geschichte.
Ich hätte heute noch eins reinbringen müssen, aber das hätte dann zu unserem Thema gepasst. Vielleicht mache ich das gleich als Überleitung. Mal schauen.
Also, oh, Überraschung. Ja, und zwar, ich habe meinen Nextcloud-Server umgezogen. Und zwar hatte ich einen einfachen Webserver bei Manitou gehabt. Wo einfach, das war, wo halt PHP läuft mit einem MySQL. Und hatte ich halt... One-Click Nextcloud drauf gehabt. Hatte so ein bisschen Nachteile gehabt, weil, also was heißt Nachteile? Lief eigentlich ganz gut, aber das war kein richtiger Server, sondern dann konnte man eigentlich nur mit FTP halt verwalten und mit den Web-OTC Nextcloud-Client, den Nextcloud damit verwalten. Und irgendwann bin ich da aus dem Speicher rausgelaufen und da hatte ich aber gesehen, dass hosting.de einen gemanagten Nextcloud-Service hat. Fürs gleiche Geld, aber halt dreifach so viel Speicher. Und bin ich halt umgezogen. Ist eine coole Sache, hat aber dann nach dem Umzug festgestellt, bei den selbstgemanagten Nextcloud kannst du ja eigentlich jeden Plugin reinschmeißen, die du brauchst oder die du haben möchtest. Bei den gemanagten Sachen halt nicht, aber dafür weißt du halt, dass es auch funktioniert. Mhm. Und bin trotz, also die wichtigsten Plugins, die ich halt brauche, wie Kalender, Kontakte, FileSync ist halt mit drin, auch sogar ein Office-Paket ist da mit drin, deswegen vermisse ich jetzt halt nicht. Und der Preis ist halt unschlagbar dafür, für, ich glaube, 2,50 € im Monat und 100 GB Speicher. Und das ist halt, um halt seine, also Kleinigkeiten halt zu sharen, also ist für mich auf jeden Fall so ein Dropbox-Ersatz. Und um halt statt bei Google oder sowas Kalender und Kontakte halt abzulegen. Und vor allem das Privatleben mit dem Ehemann gut abzustimmen. Er lachte immer, er muss immer nur im Kalender nachschauen, wo die Sandra gerade ist.
Du pflegst ja. Also auch deinen Kalender immer schön ordentlich?
Ja, ich habe sogar 5 Kalender, glaube ich. Ich habe einen privaten Kalender, einen Arbeitskalender, einen Familienkalender. Ein Geburtstagskalender und ja, Axel hat auch nochmal noch einen Kalender, also ich habe dann entsprechend schön fein sauber die Strukturen, wie der gute Deutsche strukturiert, mit verschiedenen Farben, die Kalender.
Ja, das habe ich auch, also was Kalender angeht, da bin ich habe ja auch letztes Mal habe ich, glaube ich,
Reclaim
vorgestellt, und eines der geilsten Feature ist dieses halbe Synchronisieren von einem Kalender in den anderen, dass ich in meinen Arbeitskalender rein synchronisieren kann, wenn ich einen privaten Termin eingestellt habe. Ne, also manchmal hast du ja irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand ruft an oder sowas, oder du hast so eine halbe Stunde, wo du mal keinen Arbeitstermin haben willst, das willst du aber nicht alles in deinem Arbeitskalender pflegen. Und wenn ich das in meinem privaten Kalender speichere, dann wird das synchronisiert in den Arbeitskalender und dann steht ja nur, dass ich da ein Private Appointment habe. Und
okay, ist auch cool. Ja gut, das brauche ich halt nicht, weil als Selbstständige. Und dass Axel halt auf meinen Arbeitskalender halt drauf gucken kann, das ist schon in Ordnung.
Ja. Und ja, aber das mit Nextcloud, ich finde das auch ganz cool, wenn wir jetzt hier Podcast machen, dann sharest du ja manchmal die deine Aufnahme mit und
genau. Das
klappt ganz gut, ne?
Ja, also ich kann mich da. Ja, ich soll, das ist halt so ein bisschen so, glaube ich, auch Berufsproblem. Wenn du dich halt mehr mit Datenschutz halt auseinandersetzt und was halt die Dienste, die, vor allem die amerikanischen Dienste halt mit Daten abgreifen, dann und du das, finde ich, für gut heißt, dann musst du halt andere Lösungen schaffen.
Ja.
Und das ist dann halt. Und ich habe dann peu à peu entsprechend das abgebaut und dann halt, und ja, für 2,50 €, das ist
im Monat?
Im Monat, ja.
Ja, das geht. Da kann man nix.
Also das Bier in der Kneipe kostet mehr.
Was ist denn eine Kneipe? Das Konzept kenne ich nicht.
Dieses Konzept, das ist so ein Prä-Corona-Zeit.
Ach, damals.
Damals, genau.
Ja, nee, und das kann man auch auf dem Smartphone nutzen.
Ah, genau. Also genau, oh, wunderbar, mein Wissen. Ja, also du hast halt die Sync-Clients, hast du halt für den Desktop alle wichtigsten Betriebssysteme werden unterstützt, auch Windows wird unterstützt und Mac. Dann hast du halt einen Client für den Android, für den iPhone hast du auch, meine ich ja auch einen Client, der das entsprechend dann synchronisiert mit seinen Geräten. Verzwickt das ein bisschen mit Kalender und Kontakte unter Microsoft Outlook. Da brauchst du so ein bisschen so einen proprietären Client. Funktioniert so recht nicht so, ja, eigentlich funktioniert es nicht so richtig. Also beziehungsweise, oder ich bin zu doof, das einzurechnen, das kann natürlich auch sein. Aber so mit Thunderbird ist es also halt so, wie es soll. URL eingeben, du sollst aber Passwort, fertig. Funktioniert. Und dasselbe halt auch mit, da gibt es auch noch einen für den Android halt auch einen CalDAV-Client, der das auch dann unterstützt. Und ja.
Da ich glaube, CalDAV kann auch, iOS kann das, glaube ich, auch, oder? Ich glaube.
Das war, ja, sollte eigentlich, oder?
Ich glaube, ja. Bin mir sehr, sehr sicher.
Ich bin jetzt einfach mal mutig und behaupte einfach mal, ja.
Ja, das geht.
Genau, und dann. Ja, und dann halt FileSync und das, die Dateien halt unter den Systemen halt dann absynchronisieren. Und das Coole ist, du kannst halt auch über die Web-Oberfläche halt auch Dateien halt für einen anonymen Download halt freigeben. Das heißt, man muss nicht unbedingt so Usern vergeben, sondern sagt, okay, hier sogar zeitgesteuert oder passwortgeschützt, bitte nur Link generieren, damit man sich die Sachen halt runterladen kann. Und dann verschickst du nur einen Link und gut ist.
Ja, klingt praktisch. Wie lange nutzt du das jetzt schon?
Das gemanagte System seit Dezember und Nextcloud selber, also mein erster Nextcloud-Server, da war es noch ein OwnCloud, den hatte ich unterm Schreibtisch gehabt, auf so einem kleinen HP-Mikro-Server bei mir unterm Schreibtisch. Dann habe ich den aber liquidiert, weil er nur hier im internen Netzwerk also ich hatte das nicht ans Internet geschlossen und das war mir dann auch ein bisschen zu Frickelei, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann nimmst du dir so einen Webserver halt beim Provider. Da weißt du zumindest, dass der Server halt vernünftig abgesichert ist. Und also da, wann war das? Ja, schon fast, wir haben 2021, 7 Jahre, ja. Aber das gemanagte System erst seit Dezember.
Ja, aber scheint ja zu tun für dich, ne?
Ja, also hab jetzt auch mehrere Wechsel halt, also von selbst unterm Schreibtisch, dann zum Webserver und dann halt zum selbstgemanagten, also nicht, sorry, zum gemanagten Netzcloud as a Service, ja. Passt.
Cool, also auf hosting.de gehen, Nextcloud klicken und dann kann man Dropbox kündigen und
Spaß haben.
Genau. Das ist übrigens schwierig. Ich hatte das auch irgendwann letztes Jahr, dass ich so meinen Dropbox-Account weitestgehend aufgelöst habe. Also ich nutze den eigentlich nur noch, wenn ich Dateien scheren will irgendwie. Irgendwann liegt da echt viel Zeug, wenn man das so die ganze Zeit genutzt hat. Ne? Hier ja, mal eine Datei und da mal was. Und dann will man es ja auch nicht unbedingt lokal alles nur haben, weil kann ja auch alles schief gehen, ne?
Ja, gut, aber ja. Da hast du, also sag mal so, da hast du nochmal, also da habe ich zumindest nochmal eine andere Backup-Lösung, ne? Also das ist nochmal, also ich nutze jetzt die Nextcloud nicht, um halt mein System zu backuppen.
Aber Backup, machst du das, wenn ich mal fragen darf, ordentlich? Also ist das irgendwo anders als in deinem Arbeitszimmer oder?
Also ich mache das zweigeteilt. Einmal mit einmal die Woche halt eine externe Festplatte halt drangehangen und dann komplette Laptop-Festplatte halt gesynkt, also das Home-Verzeichnis.
Mhm.
Und dann wird da einfach nochmal ein R-Sync gemacht auf einem NAS-Server im Keller.
Okay.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schlau ist, dass ich im Podcast sowas thematisiere, wenn jemand bei mir einbricht.
Geht nur in den Keller. Da ist alles.
Genau. Ich weiß, dass das, also ich habe da mit einem Kollegen auch mal, also mit Kollegen, das ist immer so ein gutes Mittagessen-Thema. Eigentlich ist es doof, wenn das Haus bei mir hier abbrennt, dann nützt mir das Backup halt an der Stelle auch nicht sehr. Weil dann ist halt das Backup halt auch verbrannt. Das heißt, eigentlich müsste ich das irgendwo beim Hostern außerhalb des Hauses einen normalen Backup machen, ja. Ja, aber dann ist das wieder mit dem Vertrauen und so, ne?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei, das stimmt, ja.
Na ja, gut, und also bitte mir jetzt nicht das Haus anfackeln und das die Situation
herzuführen. Sonst wäre es ja okay, ja. Aber jetzt, wo ihr das mit dem Backup wisst, ne? Oder sagt ihr wenigstens kurz vorher Bescheid, wann ihr das vorhabt. Ja.
Ja, du lachst, aber mal durch meine Freiberuflichkeit bin ich ja transparent, ne? Also meine Heimadresse ist ja auch gleich meine Firmenadresse. Ich bin ja nicht anonym unterwegs. Nee, also, ja, also auf jeden Fall, da ist die Wahrscheinlichkeit.
Bleibst halt zwei Stunden länger wach und fängst an, Backup in die Cloud, ja.
Ja, so kann man auch ein Backup in die Cloud. Nein, aber da ich das Ereignis halt sehr recht unwahrscheinlich halte, gehe ich dieses Risiko halt ein.
Ja.
Beziehungsweise, wenn bei uns das Haus brennt, ich glaube, Laptop ist eine der Sachen, die ich retten werde.
Aber Keller ist unpraktisch, oder? Also da musst du ja...
Ja, wenn Laptop ist ja bei meinem Arbeitszimmer. Und also wenn das ich das Original...
Retten, ja.
Ja, wenn ich das Original rette, dann brauche ich das Backup ja nicht.
Das stimmt, ja. Vielleicht doch besser Backup in der Cloud haben.
Oder wir machen einfach mal, ich muss mal in den Axel mal vorschlagen, ob wir nicht so ein Feuerwehr-Übungsszenario zu Hause üben.
Ja, da, es gibt auch bestimmt, man kann auch bestimmt auch so einen Raum konstruieren, der auch ein Feuer übersteht und da steht dann das NAS drin.
Ja, ich könnte einfach auch einen Tresor irgendwo installieren und da meine Backup-Festplatte ablegen und dann ist auch gut.
Ja, Problem gelöst.
Ja, also ich brauche keine Cloud. wir haben Themen drauf. Okay.
Du hast angefangen mit Haus brennt ab. Also ich habe noch deine Backup-Strategie gefragt.
Ja, dann weißt du, wenn du mal ein Haus baust, was du da einbaust.
Mehrere Keller und in einem ist es versteckt.
Genau, genau.
Oder einfach kein Backup machen. Dann muss ich auch auf keine Festplatte aufpassen.
Tja, Mensch, bist du aber schlau.
Tja.
Ein ganz cleverer Kerlchen hier.
Ja, und sowas. Und ja. Ja.
Okay, kommen wir zum nächsten wichtigen Thema. Oma hat ein neues Smartphone bekommen.
Sehr schön, was ist denn geworden?
Es ist ein Motorola geworden. Ein Motorola Moto G8 Power. Ich habe es für 150 Euro bei eBay bekommen. Es sah neu aus, also wurde auch halt neu detailliert. Und ich fand eigentlich einen Schnapper. Und das hat echt eine super Akkuleistung. Und bei meiner Oma hält jetzt das Smartphone 4 Tage. Und sie meinte, so wie früher die Handys.
Oh, nicht schlecht.
Ja. Und vielleicht die Geschichte, wie das so gekommen ist. Oma hat eigentlich Pech gehabt. Da ist der Kühlschrank kaputt gegangen, brauchte einen neuen Kühlschrank und einen Tag später ist ihr Smartphone kaputt gegangen. Und dann, Akku ließ nicht mehr laden und so weiter. Ich so, Oma, kein Problem, besorgt dir ein neues. Und man will es nicht glauben, die erste Frage von Oma war ja, wie lange dauert das mit dem neuen Handy?
Ja, hallo, Sie will den Podcast hören. Schönen Gruß hier an dieser Stelle.
Ja, genau. Und ich so, ja, mal ein paar Tage wird das schon dauern. Ich bestelle es sofort und dann ist gut. Ja, da bin ich aber ein paar Tage ohne Handy. Ja, Oma, da bist du ein paar Tage ohne Handy. Und ja, wie der Zufall so wollte, Smartphone kam am gleichen Tag wie der Kühlschrank. Und ich war mir nicht sicher, über was sie sich mehr gefreut hat. Nee, und eigentlich hätten wir dieses Smartphone einfach mal früher austauschen. Der Akku ist halt Fritze gegangen. Nicht mal Akku, sondern Akku hat mein Cousin ihr nochmal zu Weihnachten neu geschenkt, aber irgendwie das ganze Handy hat ein Gehäuse aufgegeben. Das war halt ein bisschen größer als das alte und man konnte halt die Vergrößerung halt für Altersgerechtheit einstellen und sie ist halt jetzt mega super zufrieden. Eigentlich alles schon groß und schon handlich und ja. Also Oma. Also über den Kühlschrank hat sie sich auch gefreut, aber ich hatte den Eindruck gehabt, über das Smartphone hat sie sich mehr gefreut.
Okay, ich meine, was macht der Kühlschrank? Der hält Sachen kalt, ne? Das ist ja.
Ja, aber wenn es auch kaputt ist, auch kacke, ne? Oh ja. Also ich muss sagen, sie hatte Glück gehabt, dass der Kühlschrank halt im Winter kaputt gegangen ist. Das heißt, ein paar Sachen kannst du wirklich dann draußen halt dann hinstellen, ne?
Mhm, ja.
In der Plastikbox und gut ist.
Das sind so Dinge. Also bei uns war nur durch einen Stromverteiler mal das warme Wasser in der Küche nicht mehr so wollte. Und das war ja dann auch eine richtig große Aktion mit. Später einen Tag Baustelle hier, weil dann alles ausgetauscht werden musste, weil das alles nicht mehr sicher war. Aber Kühlschrank nicht da ist übel.
Also ich muss sagen, also im Sommer ist es übel. Im Winter kann man sich da noch helfen.
Was ich gelernt habe, ist, man muss den Kühlschrank ja eigentlich nur zulassen, dann ist das alles nicht so schlimm, ne?
Ja, also das Problem... Ja, schon. Nur das Problem ist, wir mussten den Kühlschrank, also die Geschichte mit dem Kühlschrank war eigentlich noch was eine andere Geschichte. Denn Oma hatte dann nämlich in ganze Nacht halt kein Strom im Haus gehabt, weil der Kühlschrank die Sicherung so durchgehauen hat und dass sie diesen Sicherungsschalter nicht mehr nach oben tun konnte, weil er jedes Mal wieder rausgeflogen ist. Hui. Und der Stecker vom Kühlschrank, weil es ein Einbaukühlschrank ist, kam sie so auch nicht ran. Sie muss wirklich den Kühlschrank halt rausbauen, um an den Stecker ranzukommen.
Huiuiui.
Ja, und dann, gut. Wir waren schon am Pennen und haben halt das Telefon nicht gehört, wo sie uns dann abends angerufen hatte. Und dann hat die arme Oma halt die ganze Nacht ohne Strom. Und dann, ja, und dann guckst du morgens früh um 6 Uhr aufs Handy und dann sagst du, Oma hat dich kurz vor Mitternacht versucht anzurufen, ja.
Ui.
Und dann denkst du dir so... Ja, okay. Dann geht der erstmal der Puls, ne? Und ja, gut, da habe ich Oma halt dann angerufen. Natürlich sie geweckt, aber gut, war ja berechtigt. Und das war halt, da war sie auch entsprechend, hat dann erzählt, was da passiert ist, wir halt rüber. Und dann erstmal geguckt, dass sie halt dann wieder dicht kriegt, ne? Und das Schlimme ist, die Sicherung ist auch nachts, also abends halt runter, das heißt ja auch mit Elektrorollos und sowas, das heißt, sie saß da wirklich im Dunkeln, ja. Oh Gott. Naja, und dann haben, also ich kann mir gut vorstellen, keine angenehme Situation. Naja, wir sind halt hin und dann haben wir halt schnell eine Fehleranalyse gemacht und geguckt, woran es halt liegt und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen den Kühlschrank halt jetzt da rausziehen und vom Stecker rausziehen, zu gucken, ob es da im Kühlschrank liegt, ja. Ja, und dann war es das halt entsprechend. Und hat Oma wieder dicht gehabt. Abends nochmal hin, Kühlschrank ausgemessen, neuen bestellt und dann drei Tage später kam ein neuer Kühlschrank.
Oh, das geht ja noch.
Ja. Eingebaut und gut ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es unter Android geht, aber unter iOS kann man übrigens anstellen, dass wenn bestimmte Rufnummern mehrfach anrufen, dass das Handy dann auch klingelt, wenn eigentlich alles auf Stillgestellt ist.
Das ist mal eine interessante Funktion. Da muss ich mal gucken, ob es bei Android auch sowas gibt.
Also ist auf jeden Fall, also iOS hat noch einen Schlafmodus, da wird sowieso noch mehr rausgefiltert, aber man kann sowieso so Favoriten da festlegen und alles und dann haben die so die Möglichkeit, also so nach dem Prinzip, wenn die Person das zweite Mal klingelt, dann sollte vielleicht das Handy auch mal klingeln, weil...
Ja, okay. Ne? Ja, das Schlimme ist, das war so ein Moment, wo ich mir überlegt hatte, wieder doch Festnetz zu besorgen, das Festnetztelefon.
Ja.
Weil das machst du ja nicht aus. Und ja, aber wie das so ist, 3 Tage später hat man das wieder vergessen. Aber das ist immer ein guter Tipp. Ich werde es mal recherchieren, ob es nicht für Android auch sowas gibt.
Bestimmt geht das irgendwie.
Ja. Ich werde berichten in Family IT Support, ob es sowas gibt.
Die Fortsetzung in Folge 8. Ja. Sehr schön.
Ja, und dann eigentlich da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe doch einen Ersatz Logitech. Für die Zuhörer, die Story, ich hatte ja so Probleme mit meiner Logitech-Webkamera, wo ich die dann eingeschickt habe und die wollten sie erstmal reparieren und dann konnten sie mir nicht sagen, wie lange das alles dauert. Da hatte ich mir noch eine Papalook geholt. Darüber hatte ich ja in den früheren Folgen gesprochen. Aber jetzt haben sie mir wirklich ein Ersatzgerät gestellt, aber da die Papalook für mich ganz gut funktioniert, habe ich die erstmal im Kästchen gelassen, im Schrank getan und das ist dann jetzt die, wenn die Papalook kaputt geht oder wir eine zweite Kamera brauchten, ist das dann die Ersatzkamera.
Wenn wir für zwei Kameras für den Stream brauchen.
Ja, da können wir 3D machen, ne?
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
Was? Was? Aber Hollywood sagt immer, dass sie mal zwei Kameras haben und dann sagen sie, dass es dann danach machen sie einen 3D-Film.
Ja, wenn Hacker in Hollywood haben auch immer JavaScript oder HTML-Code, ja, das ist auch.
Was willst du mir sagen? Ich soll nicht alles glauben, was im Fernsehen läuft.
Ja. Ich frage mich, also falls ihr überraschenderweise jemanden, also jemanden kennt, das glaube ich, aber falls ihr euch aus so einer anderen Domäne kommt, ist das eigentlich bei so Chemie und Biologie und anderen Sachen auch so, dass in den Filmen das totaler Unsinn ist, was die da zeigen? Ne? Also wenn da so, also bei Programmcode und so ist es ja wirklich oft, dass sie dann so auf jeden Fall den falschen Code zeigen, mit dem die dann am Hacken sind. Ne? Das ist doch bestimmt bei anderen Domänen irgendwie Physik, Chemie und so genauso. Oder? Also wenn ja, müsst ihr, dann meldet euch mal. Das wird
mich ja, also ich mag es nicht, das zu beurteilen. Aber ich weiß zumindest vom Maschinenbau her, dass gewisse Sachen, was so mit Maschinenbau passiert ist, sagst du jedes Mal am Kopf schütteln. Also von daher kann sein, dass jede, ich meine, mit Ärzte-Serien. Ich glaube, Dr. House war mal einer der Serien, wo sie wirklich darauf geachtet haben, dass das authentisch ist.
Die hatten die eine Krankenschwester, eine ehemalige, ich glaube, es war eine Krankenschwester mit dabei, die das Autorenteam unterstützt hat.
Okay.
Ich glaube, es war eine Krankenschwester. Ich kann auch sagen, dass es eine Ärztin gewesen ist. Ich will der Person da kein Unrecht tun. Aber die hatten auf jeden Fall jemanden aus der Domäne dabei. Und dadurch war das wohl alles ein bisschen realistischer.
Okay.
Wobei ich mir auch sicher bin, wenn jemand aus der Pflege oder Medizin kommt, dass dann auch Dr. House immer noch für viel Kopfschütteln sorgt. Aber
naja, das Problem ist ja halt auch, dass es ja nochmal amerikanisches Gesundheitswesen ist und kann sein, dass das nochmal was anderes ist als das Deutsche, ne?
Ja. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass das fachliche Wissen da ist. Auch wenn es nicht allein in der IT-Karriere hilft.
Nee, du brauchst nur einen Doktortitel.
Da brauchst du einen Doktortitel, das stimmt. Jetzt kommt was, das haben wir seit Februar bei uns in der Liste als News des Monats. Ja,
ja, aber irgendwie, ja gut, wir wollten in der letzten Folge das nicht besprechen. Ne?
Ja, genau, weil wir einen Gast hatten und dann wollten wir nicht
so ein Bullshit-Thema.
Nicht so negativ. Ja, ihr wisst ja, wir haben hier ein gewisses Niveau, was wir halten
wollen. Genau.
Ja, auch wenn keiner von uns einen Doktor hat. Und ich habe mal überlegt zu promovieren, aber irgendwie hat es nicht gepasst.
Also ich habe das Hauptstudium angefangen und nach einer Woche habe ich festgestellt für mich, auf diesen Affenzirkus hast du keine Lust. Du machst dir dein Diplom fertig und dann bist du wieder weg.
Das hängt echt schwer von den Leuten, mit denen man zu tun hat, ab, ne? Also oder den Fachbereich.
Ja, es kann sein, aber also ich kenne auch genügend Leute, also genügend Kollegen, die mit mir studiert haben, haben auch danach auch promoviert. Und der eine hat halt länger gebraucht, der andere ist halt relativ, also das ist halt dann der Unterschied, wie das gelaufen ist. Aber nee, also vielleicht hätte ich an der Fachhochschule promovieren müssen oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber nee, also für mich war das so, nee, dieses Bittstellertum und so, da habe ich keinen Bock drauf.
Ist halt auch sehr theoretisch, ne? Und ich muss sagen, ich kenne auch, also Doktortitel, ich kenne einige sehr, sehr, sehr gute ITler, die den Titel haben. Ich kenne aber auch ein paar, die den haben und die dadurch ein bisschen zu sehr in dieser Theorieblase gefangen sind, was nicht immer hilft, glaube ich.
Ja, also von daher. Also gut, aber wir sollten vielleicht mal das Publikum hier mal aufgleisen, über was reden wir eigentlich. Und zwar, vielen Dank nochmal an Heise. ihr befüllt uns echt unsere Themen. Also wenn wir jemals in die Bedrohung kommen, dass wir kein Thema haben, dann werden wir einfach bei euch in den News mal durchblättern. Ja. Und da findet sich bestimmt was.
Da ist immer was dabei, ja.
Und zwar, das war echt Februar, ne? Ja, 10. Februar kam die Meldung.
Ach du meine, ist ja schon richtig lang, ja.
Ja, ja, egal, auf jeden Fall. Da gab es ein Interview mit einem Personalberater, um halt Karriere in der IT. Und Headliner war gewesen, Personalberater, nur fachliches Wissen hilft nicht bei der IT-Karriere. Drei Dinge braucht der Informatiker in Zukunft, wenn er Karriere machen will. Ein Doktortitel, Machthunger und Rücksichtslosigkeit. Sagt Doktor, piep.
Ja.
Naja, und dann, das hat Empörung auf in meiner Twitter-Blase halt. Und
ich hatte nur Bestätigung gelesen. Ja.
Ja. Und ich habe mir das durchgelesen, gelacht und wieder zurückgedacht und dachte ich, okay, das hätte er sich erledigt. Aber ich habe mich dann doch in so eine Diskussion dann einwickeln lassen, ne? Und und dann habe ich mir immer die Mühe gemacht, mal zu gucken, ja, was ist das eigentlich für ein Personalberater? Und da stelle ich, also ihr könnt euch die Seite mal selber mal anschauen. Die sieht nicht schick aus. Das ist www.diestellenbesetzer.de. Allein der Titel Stellenbesetzer, das hat was von Demo, ne? Und wenn man halt guckt, was da eigentlich für Stellen ausgeschrieben sind, für die sie halt Unternehmen halt für andere Unternehmen suchen, das sind hauptsächlich Maschinenbaustellen. Und ja, ich glaube mal, also da muss ich sagen, Heise, da habt ihr euren Job nicht so richtig gemacht, ne? Also einen Personalberater zu nehmen, der eigentlich mehr in der Maschinenbaubranche unterwegs ist und den zu fragen, was für die IT-Karriere wichtig ist, und da ist, denke ich mal, so Thema verfehlt.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Naja, auf jeden Fall, also wenn ihr euch langweilig habt und ihr was zu lachen braucht, dieser Artikel würden wir euch da jetzt echt zum Herzen legen. Die Kommentare leiste bei Heise, die sind ja legendär, auch hier wieder 532 Kommentare.
Ich glaube nur Zustimmung. Ich glaube.
lass mich mal reinklicken. Ja. Machen wir mal. Da sind auch die Klugscheißer, wie das Ding heißt übrigens Doktorgrad und nicht Doktortitel.
Ah, das ist schon, ja.
Ja, aber die meiste ist halt Zustimmung, ja. Das sind Machthunger, Ellbogenmentalität, vertreibt die guten Mitarbeiter. Warum soll ein Spezialist Forschung geeignet sein für eine Führungsrolle? Ja, natürlich der Klassiker, ne? Mhm. Nach meiner Erfahrung Blödsinn. Und dann auch solche Personalberater finden ihr Abnehmer. Ja, natürlich, sind halt Schlangenölverkäufer, ne? Und what the fuck, alte weiße Männer erzählt. Genau, Diversity ist auch wieder Thema. aber es gibt auch Zustimmung, wie Don't shoot the messenger, ne? Nach Motto, der ist ja halt nur der Botschafter.
Aber es ist halt, ich glaube, wir sind uns einig, es geht jetzt hier nicht um den Doktortitel. Ne? Also ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, den Doktortitel oder so, es muss jeder selber wissen, was er da macht.
Nein, um Gottes Willen, das ist halt, wer Bock hat auf Forschung, soll er den machen.
Das ist ja auch eine geile Möglichkeit, sich mit Themen zu beschäftigen. Also wenn man wirklich sagt, natürlich, ich habe an der Uni dieses Themengebiet gefunden und das erfüllt mich vollkommen, dann mach einen Doktor. Also,
ja. Aber nicht, wenn du Karriere machen möchtest. Also vor allem es gibt ja auch immer noch wohl Leute, die sagen, okay, ich mache einen Doktor, weil ich dann später in der Führungsposition komme. Das halte ich immer für Blödsinn. Nur weil du einen Doktortitel hast und gesagt hast, dass du so gut forschen kannst, heißt das lange nicht, dass du Menschen halt führen kannst. Und und das, was da beschrieben wird, habe ich zumindest in meiner IT-Karriere halt nicht gesehen. Kann aber auch sein, dass ich keine Karriere gemacht habe, ne? Deswegen.
Vielleicht hat es der. Ja, das ist so. ich störe mich primär an dem Machthunger und der Rücksichtslosigkeit, weil das ist natürlich auch viel Schlagzeile, die man da haben will. Aber das sind genau die Dinge, die einen nicht, also von meiner Erfahrung her, aber ich habe vielleicht auch keine Karriere gemacht, irgendwie nach oben bringen.
Ja, du bist voll der Softie. Du musst ein
Das ist
bisschen
schön.
mehr Ellbogen hier. Bam, bam.
Ja,
Nicht
aber.
immer dieses Namen tanzen und wir müssen uns alle wohlfühlen und Konsens und sowas, sondern hier, zack, zack.
Ja gut, aber das ist nochmal was anderes. Ne? Also ich finde, Machthunger ist was anderes, als ob ich jetzt ein bisschen härter argumentiere oder ein bisschen softer argumentiere. Ne? Machthunger ist ja das, wenn ich das wirklich, also wenn es mir um die Macht nur geht und nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, nochmal eine
Ja.
andere Eigenschaft
Ja, gut,
gefragt.
aber es ist schon so, dass wenn du machhungrig bist, dann bist du auch meistens auch kein Teamplayer, sondern guckst halt, dass du die Leute halt gegeneinander ausspielst, ne?
Aber ich meine, das sind die Leute, die man im agilen Team haben möchte, oder?
Lass mich mal kurz überlegen. Nein.
Erstmal so ein Hierarchiekampf im Daily, ja,
Genau,
um warm zu
genau.
werden. Ja.
Ja gut, aber wir reden ja hier von Führungsrollen, ne?
Also stimmt, ja, dann.
Ach stimmt, dann müssen wir jetzt auch jetzt mal darüber definieren, wie die IT-Karriere definiert. Das heißt, du machst nur Karriere, wenn du Führungsrollen nimmst. Das heißt, so eine fachliche Karriere interessiert ja keinen.
Wahrscheinlich in dieser Welt, aber ich glaube auch, ich glaube, dass das halt auch in anderen Branchen Unsinn ist. Ne? Also sie fangen ja an und vergleichen das Ganze mit Medizinern, Chemikern und Biologen. Und das sind ja auch gerade Branchen, merkst du ja auch gerade, wo eine fachliche Kompetenz durchaus mit einer gewissen Karriere verbunden ist. Also
Ja,
und da, ja.
aber mit, also mit der, also ich kenne halt aus diesen klassischen Branchen halt immer noch so, dass du hast echt nur Karriere gemacht, wenn du halt eine Führungsposition. Diese Idee von einer Fachkarriere, die gibt es halt in wenigen Branchen. Also zumindest ist das in meiner Bubble so.
Gut, kommt auf, ja, also gibt es in wenigen Branchen, das würde ich mitgehen, ja.
Also, und wenn der eher aus diesen klassischen Branchen halt kommt als Personalberater, dann natürlich kennt er dann dieses Prinzip einer Fachkarriere halt nicht.
Ja, das stimmt.
Naja, auf jeden Fall. Lesen, lachen und weiter geht's.
Ja, das aber Personal. Berater oder so, ist ja sowieso. Das war ja auch der Grund mit dem Herrn Pasik, das mussten wir noch aufklären.
Ach so, das müssen wir noch aufklären. Gut, dass du das gemerkt hast. Ich hatte es schon. Also, ja, ich hatte jetzt mal vor kurzem meinen Tweet auch rausgehauen zu dem Thema. Also, liebe Recruiter, also ich gucke schon drüber hinweg, dass ihr mein Profil nicht richtig durchliest. Und würdet ihr mein Profil bei Xing richtig durchlesen, würdet ihr lesen, dass ich keine Festanstellung suche. Also, könnt ihr euch eigentlich diese Arbeit sparen, um mir Festanstellungen Angebote zu schicken? Aber darüber, ich meine, ich weiß, bei den langen Texten und sowas, das ist manchmal echt schwierig, dann das Richtige rauszulesen. Da kann ich ja gerne noch hinweg gucken. Aber wenn ihr nicht mal sieht, dass Sandra eine Frau ist und dann mich mit Herrn Pasig anspricht, also vielleicht sehe ich auch zu männlich auch in meinem Foto aus, ne? Also da könnt ihr mir gerne Feedback geben, ob ich vielleicht ein anderes Foto nehmen soll. Naja, und letztes Mal ist mir echt die Hutschnur da geplatzt und da habe ich halt zurückgeschrieben, wo er wieder mich mit Hallo Herr Pasig angeschrieben hat, habe ich ihn geantwortet, Hallo Herr sowieso. Ich war überlegen, ob ich Frau schreiben soll, aber das ist, glaube ich, dann auf dasselbe Niveau muss man sich auch nicht begeben.
Nee, muss man nicht, ne?
Und da habe ich dann zurückgeschrieben, Hallo Herr sowieso. Also sowieso hat natürlich den richtigen, wir wollen ja Datenschutz und die Personen schützen. Vielen Dank für die Jobangebote für meinen Mann. Leider kann er damit nichts anfangen, da er kein ITler ist. Ich bitte Sie in Zukunft, ihn direkt anzuschreiben. Viele Grüße, Sandra Pasi.
Ja.
Ja, ich habe keine Antwort darauf bekommen.
Komisch.
Komisch.
Ich habe dir schon im Vorgespräch genommen. Ich habe eigentlich früher mal ganz lange sogar diese Profile gepflegt. Einfach, weil ich gerne Profile pflege, keine Ahnung, ja. Und habe dann gemerkt, wie viele Anfragen ich bekomme für Dinge, die ich eigentlich nicht mehr mache, die ich irgendwie kann, aber die ich nicht mache. Ja, und da
Oder auch nicht
gibt
mehr machen möchtest.
es. Ja, also ein bisschen. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Bei mir ist das zum Beispiel Java. Ne? Ich kann Java. ne? Control Space, Control Space, Control Space. Das ist auch nur ein Spoiler auf das nächste Thema. Also, ne? Ich darf ja, das. Ja. Aber, das bekomme ich noch Haue für, aber egal. Und dann habe ich gesehen, dass ich nur Angebote bekommen habe für etwas, was ich bei mir in der Hierarchie nach hinten gesetzt habe, das nicht zu meiner Position passt, was zu meinen anderen Skills nicht passt, die ich mehr ausgeschmückt habe. Ne? Und kaum habe ich das rausgeworfen, bekomme ich wesentlich weniger Anfragen. Und das finde ich ewig. Also alle gewinnen ja, ne? Der Recruiter sieht auf der Seite, oh, finde das Wort Java nicht, schade, gehe ich zum Herrn Pasik. Ja. Also mal ein bisschen rauswerfen, das ist ganz gut, wenn man Sachen da bekommt. Ich meine, die tun mir auch leid, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten die am Tag raushauen und keine Antwort oder so bekommen, ne? Also die sind ja auch, die machen ja auch nur ihren Job, aber.
Ja, sie machen nur ihren Job, aber manche machen ihren Job da halt sehr kacke. Ich meine, dass sie mit Technologien als Fachfremder da durcheinander kommen, dass JavaScript und Java nicht dasselbe ist. Vielleicht ist für jemanden, der nicht in der IT arbeitet, halt ein bisschen verwirrend. Ist in Ordnung. Darum, also das mache ich, das blame ich auch keinen. Auch wenn jemand mich da anruft und mir JavaScript anbietet, weil ich Java bei mir ist, dann mopper ich da auch nicht herum, sondern erkläre ihnen das und da sind sie auch sehr dankbar dafür und da wissen sie beim nächsten Mal das halt besser. Also darum geht's mir halt nicht, ne? Mhm. Aber wenn sie, also das Minimum, was ich erwarte, ist, wenn da drin steht, dass ich keine Festanstellung suche oder auch keine Arbeitnehmerüberlassung machen möchte, also das sollten sie schon verstehen, was das bedeutet in ihrem Beruf.
Das stimmt, ja.
Und dass, dass da jetzt eine Frau ist, auch wenn das eine ITler ist und kein Mann, das sollten sie auch hinkriegen. Und es gab ja auch auf Twitter die Erklärungsversuche, ja, das sind ja auch nur generierte E-Mails. Ich sage ja, ja und? Dann muss man halt immer nochmal drüber schauen, ja?
Ja, also man könnte ja ein bisschen reingucken. Und ich glaube, also ich habe auch schon auf Anfragen geantwortet. Immer dann, wenn das so ein bisschen personalisierter wirkte. Ja. Und vielleicht sogar interessant war. Also es ist jetzt nicht so, dass da jede Anfrage, die dafür reinkommt, komplett nicht passt oder komplett uninteressant ist. Aber leider die meisten, ne?
Ja, also ja, es ist okay, wenn das vom Technologie-Stack halt nicht funktioniert. Also wie gesagt, da blame ich auch nicht und es ist auch in Ordnung und auch am Telefon und sowas, da bin ich auch freundlich und das Feedback von dem Personalvermittler ist auch so, dass ich wohl einer der wenigen bin, die dann auch höflich zu denen sind, wenn das halt nicht ist. Aber sorry, mit sowas, was sie verstehen müssen, wie, dass ich keine Festanstellung haben möchte, keine Arbeitnehmerüberlassung, dass ich nur freiberuflich Projekte annehme. Ey, sorry, das ist. Und das Krasse ist, die werden ja immer dreister, die machen immer auf du, ne? Und ich hatte dann eine gehabt, die dann, erst hat sie mich auch Xing angeschrieben. Da hatte ich einfach keine Zeit gehabt, weil ging es wieder Festanstellung, dann antworte ich halt auch nicht zeitnah. Dann einen Tag später schreibt sie mir auf LinkedIn, ob ich meine Xing-Nachricht nicht gelesen hätte, weil ich dann noch keine Antwort bekommen habe. Und am dritten Tag schreibt sie noch auf Xing, ja, ob sie was falsch gemacht hätte, warum ich nämlich nicht geantwortet hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast was falsch gemacht, du hast mein Profil nicht gelesen. Da hättest du nämlich gelesen, dass ich keine Festanstellung suche. Da hättest du dir die 3 Tage stalken, ich sparen können. Und dann schreibt sie mir echt dann zurück, ja, aber andere Freiberufer sind für Festanstellungen offen.
Schön.
Schön. Und das hätte bei dir genauso sein können. Ich so, ja genau, deswegen schreibe ich, ich suche keine Festanstellung. Weil es bei mir auch sein könnte.
Ja. Ich habe hier einen, sehe ich gerade durch Zufall, ich bin gerade durch meine Nachrichten durchgegangen. Und die Person fing dann erst mit Siezen an. Und 20 Tage später waren wir beim Du und ich habe noch nie geantwortet darauf. Aber naja.
Ja, okay, gut. Jetzt haben wir doch ein bisschen gerantet, ne?
Ah, ist das jetzt gerade Überleitung? Ach, ihr armen Zuhörer, vielleicht müssen wir das Vorgespräch irgendwann mal mit aufnehmen. Oder das machen wir dann irgendwann in Discord und dann mal schauen. Ja, wir haben ganz schön gerantet. Eben das Control Space von mir. Das war Gerante über Java.
Kann das sein, dass du gerade Quality Land 2.0 hörst?
Das habe ich schon von einer ganzen Weile gelesen.
Weil du, ich hab's nämlich vor kurzem nämlich mal gehört und du hast gerade gesprochen, wie diese Pseudo-Werbeeinsprüche bei Quality 2.0.
So rede ich immer.
Nein, tust du nicht.
Ich würde gerne wie das Känguru sprechen können oder wie das Quality Pet, aber das geht nicht. Ich höre momentan wieder Känguru Chroniken. Ist momentan oder eins, also einer aus der Reihe und ja.
Ich hab Quality Land, aber okay, sorry. Wir treffen wieder ab.
Auch wenn wir jetzt im Konsum nicht drinstehen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, Känguru Quality Land 1 und 2 ist definitiv lesens- und vor allem hörenswert.
Also gelesen habe ich es nicht, ich habe es nur gehört. Bei Känguru Chroniken und Quality Land 1 unterschreibe ich 100%. Bei Quality 2.0 war ich ein wenig enttäuscht.
Weil die Story so vorhersehbar war?
Ja, irgendwie war das so ein billiger Abklatsch von dem ersten Teil.
Ja, gut, aber ja, aber ich, gut, ist, ja.
Also, okay. Der Schnitt wird, also ich, machen wir jetzt mal Quality denn zu Ende.
Ja, ist die verflixte 7. Folge, ihr müsst das ja entschuldigen.
Nein, also es fühlte sich an, also Quality Land ist eine geile Idee, aber die Quality Land 2.0, das fühlte sich an, okay, ich muss irgendwas raushauen, um nochmal ein bisschen Kohle zu machen. Das vergleiche ich so ein bisschen mit Toten Hosen. Die haben Anfang der 90er geile Alben gemacht, ja, und ab Ende der 90er, Anfang der 2000er, das war irgendwie, ja gut, wir müssen jetzt irgendwie Geld verdienen.
Ja.
Und so fühlt sich Quality Land 2.0 an.
Ist Quality Land nicht bei HBO in Produktion? Irgendwas macht er doch mit HBO, oder? Also vielleicht braucht er einfach mehr Material, damit die mehr Staffeln produzieren können.
Sollte das nicht ein Film werden und keine Serie?
Das weiß ich nicht.
Ja, also die Story war nicht mal gut gewesen. Also, ja, also wie gesagt, ich war enttäuscht. Und also ich habe mehr erwartet aufgrund dessen, dass Känguru-Chroniken, ich meine, der hat da auch drei Dinger rausgehauen, die waren alle geil. Und Quality Land war ja auch super. Also nur 2.0, das war so enttäuschend.
Ja, ist aber übrigens anscheinend abgekündigt worden. Es gibt doch wird doch keine Quality Land-Serie geben, sagt ein schnelles Googlen. Von daher. Ja,
Serie finde ich auch krass. Also eigentlich hätte eigentlich Film vollkommen ausgereicht.
Ja, wobei der Känguru-Chronik-Film ist zwar jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht gut.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Da kam halt das böse C-Wort dazwischen.
Achso, nee, weil wir haben das noch im Kino gesehen. War, glaube ich, wirklich der letzte Kinofilm, den wir gesehen haben. Und ich glaube, der war irgendwann bei iTunes im Angebot und deshalb ist der nochmal bei uns in der Mediathek gelandet. Es fehlt nur der gemäßigte sozialdemokratische Koala-Bär. Ja, also von daher alles falsch im Film gemacht. Uiuiuiui, jetzt sind heute wieder Themensprünge. Also gut, dass ich die Shownotes nicht schreiben muss.
Ja, das mache ich.
Aber du hast dich gerade ein bisschen daran gestört, dass ich gesagt habe, Java ist nur Control Space, Control Space.
Nee, habe ich nicht gestört. Ich habe das einfach mal so hingenommen. Ist okay, ist deine Meinung.
Findest du nicht? Ist nicht viel, also bei Java nicht oft Control Space?
Ja, das ist bei JavaScript aber genauso.
Nein, die ist nicht so gut typisiert, nicht unbedingt.
Das ja, und aber das hat bei mir in IntelliJ auch wunderbar vor. Ja, ich kann das dir beweisen. Schön. Ich gehe mal auf YouTube, ready for stream.
Ja. Aber überspringen besser die erste halbe Stunde, weil die Audioqualität ist nicht so gut.
Ja, oder
Themenwechsel.
Ja. Also, nee, also ja. Genau, wer erzählt, wie kam das? Also Thema ist jetzt für die Leute, die das noch nicht rausgehört haben, warum renten wir gerne über andere Technologien? So, wie ist dieses Thema reingekommen? Ja, bei liebe Sandra mit dem lieben Daniel kam Freitag zu Hause getanzt haben, ein bisschen React. Und da kam irgendwann der Punkt, also das im Streaming bringt der Daniel der Sandra halt React bei. Und sein Lebensziel darin ist halt, Sandra zum Frontend-Pilz zu machen.
Was schon fast geklappt hat.
Ich warte auf die Nominierung, ne? Und irgendwann hat die Sandra rumgeflucht und da hat sie dann ihre Rant-Phase gehabt, wo sie dann über JavaScript und Gedöns halt hier richtig einen abgezogen hat. Und Daniel versuchte das Ganze zu retten, was er auch hingekriegt hat. Ja, mit den Technologien, jede hat seine Vor- und Nachteile, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist das total doof, dass ich über JavaScript, du versuchst mir hier was beizubringen und ich bin darüber am rumrenten. Hatte Daniel vollkommen recht gehabt, das war nicht schön von mir.
Wow, okay. So.
Naja, auf jeden Fall, und dann dachte ich so, ja, vielleicht sollten wir mal das reinnehmen, warum wir so gerne über andere Technologien reinrenten. Ist das Angst vor etwas Unbekannten?
Also fange mal einfach mit einer steilen These an. Erstens würde ich sagen, es ist nicht nur über andere, sondern auch die eigenen Technologien. Und oft wird gerantet, weil man sich nicht richtig damit beschäftigt hat. Es gilt auch für eigene Technologien. Wenn du bei manchen Sachen meckerst, dass die Programmiersprache deiner Wahl dieses Konzept ganz komisch umsetzt, wo du immer einen Fehler machst oder sowas, ne? Oder bei einer anderen Technologie, weil die es anders gemacht haben. Wie konnten die nur, als man das von seiner Lieblingstechnologie XY kennt? Dann ist es oft, dass man eigentlich den ganzen Kontext nicht kennt und man sich halt gerade in dem Moment sehr einfach macht und vielleicht gar nicht zu Ende denkt, was eigentlich die eigentliche Lösung ist. Und warum die Lösung jetzt gerade so aussehen muss, auch wenn man sie selber vielleicht nicht im ersten Moment versteht.
Na gut, aber ich rante ja auch gerne über Kubernetes und ich halte schon, dass ich mich mit Kubernetes gut beschäftigt habe. Deswegen kann ich darüber auch so gut ranten.
Ich rante auch über JavaScript und TypeScript und über React. Oh ja, da gibt es ganz viel, über das man ranten kann. Ne? Das ist super einfach. Manchmal ist es ist ja auch jetzt nicht so, dass diese Technologien fehlerfrei sind. Ja, aber ich wie gesagt, meine Stabilität ist einfach, es ist oft...
Okay, oft, ja, okay.
Immer,
oft, ja.
Immer ist ja immer eine falsche Antwort.
Naja, also ich versuche schon auch über Technologien, wo ich dann auch am Schimpfen bin, auch mich mit auseinandersetzen, damit halt ich auch meine Geschimpferei auch mit Fakten halt belegen kann. Oder halt auch Mythen damit. Ich glaube, bei mir ist das eher das Renten so, für mich kotzt halt diese Mythos immer um die Technologien, ja. Wie zum Beispiel, wenn du Kubernetes einsetzt, dann hast du kein Vendor-Login, ja?
Ja.
Was einfach falsch ist, aber da und da auf solchen Mythen halt viele Entscheidungen getroffen sind, wo ich dann als Techniker, also auf Management-Ebene Entscheidungen getroffen werden und ich als Techniker das wieder ausbaden muss, dann lasse ich halt meinen Ärger an der Technologie halt aus. Ja. Was ich eigentlich viel gesünder finde als an meinen Mitmenschen. Aber da, um diese Mythen halt aufzuräumen, beschäftige ich mich halt mit den Technologien und deswegen kann ich dann auch meine Rants meistens auch mit Fakten halt dann auch belegen. Wo es immer, da gebe ich dir recht, es wird immer noch seine Gründe haben, warum das so ist, wie es ist, ja. Das ist mir dann schon an vielen Stellen halt bewusst. Ich rante eigentlich über dann nicht, ja, kann man sagen, eigentlich kann man sagen, ich rante nicht über die Technologie, sondern eigentlich über die Mythen, die um diese Technologien dann halt umgeistern.
Ja, also ich habe gerade auch schon, also ich fand zum Beispiel, als TypeScript relativ neu war und noch nicht jeder meinte, seinen Freund mit TypeScript bauen zu müssen aus Prinzip, fand ich TypeScript zum Beispiel auch cooler als jetzt, wo es quasi Standard sich entwickelt, also zum quasi Standard für viele entwickelt. Na, jetzt bin ich da eher skeptischer und auch kritischer bei dem Einsatz. Und das hat auch viel damit zu tun, da hast du schon vollkommen recht, mit diesem Mythos, der da aufgebaut wird, wenn Leute da irgendwelche Dinge als beste Erfindung seit geschnitten Brot platzieren und alles ist nur noch ganz toll und wir müssen nur noch diese Technologie verwenden, dann irgendwie entwickelt das bei mir so ein Gegentrieb.
Ja, das ist bei mir, das ist bei mir so ähnlich. Ich bin auch da bekannt dafür, dass ich auch auf Konferenzen besuche, halt auch Hype-Themen halt zu relativieren. Was mir halt aber auch nicht immer gelingt, weil die Leute dann trotzdem auf den Hype-Zug halt draufspringen, weil sie Angst haben, irgendwas zu verpassen.
Ja, es ist halt immer, es ist halt Hype, ne? Und alle wollen es machen und alle finden es cool und wir müssen das jetzt machen, weil alle machen das und das
Genau.
ist die einzige Möglichkeit, was zu machen. Und dann so ein paar Jahre später kommt so, da kommen die ersten, die sagen, ah, ja, ist ja ganz nett, aber vielleicht doch einfacher oder kann man's, braucht man das jetzt gerade wirklich alles? Also ich will nur einen Block haben, muss es der Kubernetes-Cluster sein? Ich weiß ja nicht, ne? Und dann kommt oft so diese Gegenbewegung und dann pendelt es sich irgendwann zwischen bei normal ein. Ne? Also ich glaube, so eine Technologie muss halt erstmal so eine gewisse Durchdringung haben und sie muss halt, man muss sie halt irgendwie neutraler betrachten können. Also ich glaube, das ist mit allen. Und manche Sachen werden mehr gehypt und länger gehypt, bei anderen Sachen ist es kürzer. Und am Ende hängt es wieder vom eigenen Use Case ab. Und ja, am Ende hat alles so, hat jede Technologie ihren Nachteil.
Ja, ist so, ist so. Ja gut, aber meinst du, ich soll mir dann Vorsatz was nehmen, nicht mehr über Technologie zu ranten?
Also ist halt schwierig, weil man kann halt schwer leicht auch Leute damit ein bisschen beleidigen, weil wenn jemand jetzt gerade super gehypt ist und daneben ist jemand wirklich nur so am Ranten, ist das natürlich schwierig. Ja, ich weiß nicht. Am besten über Technologien ranten, die man mag. Weil über andere ist schnell auf so einer anderen Ebene, ne? Und
Ich
Professor von
rant
mir an
also.
der Uni hatte eine schöne Art zu ranten. Der hat immer weiter Fragen gestellt. Bis du dann irgendwann selber gesagt hast, ja gut, ist scheiße. Ja. Und wie macht man dann das und das? Ach ja. Und der Bereich? Ja, und wenn ich das jetzt so und so mache? Ach so, aber da ist es doch so, ne? Und ich kann das gar nicht, ich kann leider nicht so gut fragen. Ich habe mir das immer gewünscht, dass ich so gut einfach nur Fragen stellen könnte. Und ist natürlich auch anstrengend, wenn jemand die ganze Zeit so Fragen stellt, weil irgendwann erkennst du schon, dass die Person damit was aussagen möchte. Aber ja.
Ja, aber das ist ein bisschen Klugscheißer-Modus, oder?
Vielleicht, ja, ich möchte ich aber meinen Professor, meinen ehemaligen, nicht klugscheißen.
Das übernimmt die Sandra für dich.
Nein, also ich glaube, dass er oft die Fragen auch ernst gemeint hat. Also ich nehme ihm da auch viele Fragen von ab, aber ist halt schwierig. Ist wie Rant, ne? Wenn du es falsch machst, bist du auch im Klugscheißer-Modus. Ja.
Ja, ist klar. Also das ist, also Ranting hat immer was mit, nee, Quatsch, nicht mit immer. Aber wenn du tiefer sich mit der Technologie, über die Rants sich beschäftigst, ne? Und also ja, nee, lass mich den Satz mal anders anfangen. Viele hypen ja Technologien, habe ich den Eindruck, die sich dann auch nicht, die haben dann also ich kann mir mal erzählen, wie ich solche Hypes halt erlebe. Die lesen sich halt mal eine Stunde oder zwei, also Tutorials. Und anhand dieses Einsteiger-Getting Started-Tutorials werden halt dann Entscheidungen getroffen und gesagt, das ist voll die geile Technologie, die uns halt hilft. Und wenn du das dann mal ein bisschen, also nicht die Getting Started, sondern ein bisschen mal tiefer guckst und einfach mal auch ein Beispiel mal durchprogrammierst und dann die Leute halt damit konfrontierst, dass es vielleicht nicht so gut ist, dann fühlen sie sich auch manchmal auch, halt dann auch bloßgestellt, ja. Das ist dann halt auch eine schwierige Geschichte. Also das Ranten gegen Hype-Technologien, das kann auch bei der Gegenseite auch als bloßstellen halt ankommen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey Leute, wenn ihr dann neue Technologie einführen wollt, dann müsst ihr ein bisschen mehr Futter mitbringen als nur das Getting Started Tutorial. Oder sagen, hey, ich habe das nur das Tutorial gelesen, ich sehe da Potenzial, lass da bitte einen Spike dazu machen oder so, ja.
Ja, oder wenn man schon irgendwie eine modernere Architektur hat, dann sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Microservice mit Technologie XY testweise. Vielleicht irgendwas, was gar nicht produktiv geht, aber wir wollen jetzt mal gucken, wie das so
Ja.
ist. Dann kann man ja dieses Getting Started Tutorial mal als Lockmittel auch fürs Team nehmen. Ne? Ich sage, hey, schau mal, Sandra, das neueste Frontend-Framework, du bist doch da voll im Thema. Sollen wir damit mal eine Hallo-Welt-Anwendung bauen, damit wir mal so ein bisschen gucken, wie das so ist. Ne? Und darüber. Man muss halt Werbung in einer gewissen Weise für Technologien machen. Man muss auch akzeptieren, wenn ein Team dann irgendwann sagt, Ja, ist vielleicht eine ganz tolle Technologie, aber es löst eigentlich nur Probleme, die wir gerade gar nicht so haben, ne?
Ja.
Lass uns doch mal lieber auf die Probleme fokussieren, ne? Das ist das vielleicht gerade, wenn man da so motivierter ist und was reinbringen will, weil ich glaube, jemand, der ins Team kommt und sagt, hey, guck mal, ich habe hier Lösung XY, ne? Das ist ja nicht so, dass der sich denkt, oh, jetzt ärgere ich erstmal alle Kollegen, damit die was Neues machen müssen, sondern die Aussage ist ja eher, ich will dem Team helfen. Und da müssen vielleicht beide Seiten so ein bisschen verständnisvoller sein, dass man nicht immer alles Neue ausprobieren kann oder sofort produktiv nehmen kann und dass man da einen guten Mittelweg braucht.
Ja, das war heute im Projekt ganz interessant. Also ein Team wollte halt ein API-Gateway ausprobieren. Die hatten auch gute Argumente dafür gehabt. Und dann hatte ich auch gesagt, zu dem, ich hatte gesagt, ja, macht das auf jeden Fall, aber ich hätte eine Bitte an euch. Schreibt bitte ein ADR, wo ihr die Optionen aufschreibt, was ihr ausprobiert habt und welche Vor- und Nachteile aus eurer Sicht sind. Und dann können wir das gerne nochmal in der Runde halt diskutieren, ob wir ein API-Gateway oder wie wir ein API-Gateway entsprechend da einführen. Und das haben sie dann halt heute dann auch, also das Gespräch hatte mir vorher, aber heute haben sie mit dem Ergebnis. Und da hatte ich halt so Fragen gestellt. Also ich war halt oberflächlich im Thema drin und habe dann einfach nur ein paar Fragen gestellt, ob sie, in welche Richtung sie halt Probleme hatten und welche Problematik sie mit welcher Technologie halt sehen. Und dann habe ich ja auch immer gefragt, ja, mit dem Wissensstand, was ihr euch da gesammelt habt, was würdet ihr von den Optionen nehmen und warum würdet ihr sie nehmen? Und dann haben sie das begründet und da war die Frage ja, ja, dann, wie sollen wir das entscheiden? Ich so, ja, eigentlich habt ihr euch schon selber entscheidet und das, was ihr mir jetzt erzählt habt, schreibt das als Entscheidung halt auf und geht halt den Weg halt weiter. Und wenn ihr weitergeht und merkt, okay, das passt halt nicht, dann schreibt den ADR, der diesen ADR halt, ach, der englische Begriff ist superseded, ach, wie heißt das in Deutsch? Nicht überstimmt. Oder widerlegt. Und dann trifft ihr halt eine neue Entscheidung. Aber mit dem ADR habt ihr halt dann gezeigt, dass ihr euch damit beschäftigt habt und mit dem Informationsstand, was ihr zu dem Zeitpunkt hattet, war halt diese Entscheidung halt dann richtig gewesen, ja.
Ja, genau so muss man es machen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Vielleicht, da muss man auch als Team, also machen alle Teams ADRs,
Nee,
ne?
genau. Und viele waren halt auch gewesen, Teams, wo wir es auch so ausprobiert hatten. Die haben natürlich alles gemacht, Technologie ausprobiert, aber halt das ADR nicht geschrieben, ja. Und dann habe ich auch den Teams halt gesagt, somit verspielt ihr halt Vertrauen oder Vertrauensvorschuss. Denn jetzt haben wir die Situation, dass es halt eure Entscheidung halt nicht so toll war. Und jetzt kriegt das nicht rekonstruiert. Warum mir damals diese Entscheidung gefallen hat, was daran nicht gut war und was können wir daraus jetzt lernen, ja?
Ja. Ich bin immer
Und
ein Freund
dann.
davon, große Probleme, die man hat, oder Sachen, wo man mit dem aktuellen Tech-Stack Probleme hat, als erst, also Probleme, ne? Also schnell Fehler oder Schwachpunkte finden, indem man also auch wirklich konkrete Probleme löst zu machen und ja.
Ja, und. Ja. Ja, also. Nicht ohne Grund sagt man, wer schreibt, der bleibt, ne?
Oder wer den Doktortitel hat.
Genau. Nicht Doktortitel, Doktorgrad.
Ach, Dr. Grad, ja. Dr. Grad. Entschuldigung, Entschuldigung.
Daniel, das ist das Mindeste, was du jetzt tun kannst.
Ach ja. Wir haben noch Termine. Oder einen Termin haben wir noch.
Ja. Und zwar, es ist kein Ready-for-Review-Termin, aber da wir das Thema halt für sehr wichtig halten, machen wir mal jetzt Werbung für eine andere Community-Veranstaltung. Und zwar die Cyberland wird Ende des Monats, 28.04. ab 17 Uhr, eine Cyberland Next Generation halt veranstalten. Und zwar ist das ja mehr so ein Open Space Barcamp Charakter, World Café. Und es geht halt darum, Leute zusammenzubringen, die gerne mal einen Vortrag halten wollen, wissen aber nicht, wie sie an das Thema rangehen sollen. Und Leute, die schon immer alte Hasen sind in dem Geschäft, zusammenzubringen, dass sie halt sich austauschen können und dass die Mentoren halt den Leuten, die es machen wollen, mal Tipps geben, wie sie rangehen sollen. Es sind aber nicht nur Leute, die komplette Newcomer sind, dazu eingeladen, sondern auch Leute, die schon mal einen Vortrag gehalten haben und einfach eine nette Runde suchen, wo man sich halt austauschen kann, um halt sich nochmal Anregungen zu holen, was sich an dem Vortragsstil was ändern könnte. Oder wie komme ich an neue Ideen ran, einen Vortrag zu halten? Oder ja, wie kriege ich eine Storyline auf? Also alles rund um Thema Vorträge. Ja, also am 28.04. Remote. Stand heute wird es wahrscheinlich ein Work-Adventure stattfinden. Das soll auch so ein bisschen auch dann ein bisschen so, also wirklich so einen Open-Space-Charakter entsprechend versuchen nachzubringen. Link dazu, Anmelde-Link, also kostenlos Anmelde-Link, packen wir in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr euch da sehen könntet. Also zum Beispiel würdet ihr dann lernen, dass wenn ihr fancy, stylische Folien haben wollt, dann solltet ihr nicht meine Folien als Vorlage nehmen.
Bist du das Negativbeispiel da?
Ja, man muss ja auch manchmal negative Beispiele nennen, um zu lernen.
Definitiv.
Also, sorry, ich hab's nicht mit dem Bunt und Schön. Aber zum Java-Pilz hat's auch gereicht, also von daher.
Was ist denn so ein Vortrag, wenn du jetzt jemand, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt auf der nächsten Java landen Vortrag halten, was würdest du sagen, ist so ein Top-Thema?
Ja. Ich finde ich Grundlagenthema. Dann wie so was also das Lustige, ich hatte eine Kollegin gehabt, die mich genau das gefragt hat, und ich habe der gesagt, die hatte eigentlich eine Idee gehabt, wo sie unsicher war, wie zum Beispiel Remote-Arbeit für Entwickler halt aussehen, gute Remote-Arbeit für Entwickler aussehen können, welche Tools das sind. Aber ich sage, ja, super Thema, mach doch. Das hat sie auch gemacht und ist auch auf der JavaLand auch, da war sie drin gewesen. Und einen anderen Vortrag, wo ich dann ihr gesagt hatte, da waren wir im Projekt und dann hieß es, wie kriegen wir ein Kubernetes lokal auf den Rechner halt zum Laufen, damit wir unsere Sachen halt abtesten. Und da gibt es halt sowas wie Minikube. Aber es gibt auch noch andere Alternativen, die halt so ein Single Node Kubernetes bei dir lokal halt hochfahren in den Docker-Container. Da kannst du halt die wichtigsten Sachen halt dann durchspielen als Entwickler. Und darüber kann man auch einen Vortrag halten. Also viele sagen ja auch, meine Vorträge sind auch total langweilig, weil ich immer nur Grundlagenthema mache oder so Basics. Aber warum denn nicht? Also mein erster Vortrag, was ich gemacht habe, war über Continuous Database Integration, also wie man Datenmigrationsskripte halt automatisiert halt aufsetzt, den ganzen Stack. Und ich habe das im Zeitalter gemacht, wo ich dann auch viel Kritik gekriegt hatte über Konferenzen. Ja, was komme ich hier so mit so einer alten Technologie, die 10 Jahre alt ist, ja? Ruby konnte das schon vor, keine Ahnung, in den 90ern, ja. Und dennoch wurde ich dann halt genommen, weil das ein Grundlagenthema und ich habe super Feedback gegeben, dass sie auch, dass viele das halt nicht kannten, die bei mir zugehört haben und das total, total toll fanden, dass ich so, wo andere sagen, so ein triviales Thema, aber es gibt genügend Leute, die das halt dann noch nicht kennen und nicht in der Tiefe halt kennen und dann kann man das halt auch machen. Also von solchen Sachen einfach nicht abschrecken lassen. Oder ihr seid eine neue Technologie mal ausprobieren und dann halt ihr einen Vortrag über die Technologie und was euch da aufgefallen ist, wo da die Schwächen sind, was ihr da gut fand darüber, warum ihr euch dann entschieden habt, vielleicht denn trotzdem diese Technologie nicht einzusetzen und so weiter. Und da kann auch passieren, dass jemand, die Technologie richtig gut kann, im Publikum sitzt und dann dir dann zwischendurch dann auch dann sagt, hey, das hättest du aber auch so und so machen können, ja super, dann lernst du auch sogar was dabei.
Ja, genau. Es ist auch immer praktisch, wenn man was so ein bisschen aus der Praxis hat. Also vielleicht sind es für euch ganz triviale Themen, weil man es im Team schon ganz oft gemacht hat. Aber es
Genau.
kann trotzdem interessant sein, das nochmal so zu zeigen, hey, wir haben aus diesem Fall ein interessantes Setup oder wir mussten diesen Kniff anwenden und ja. Und wenn du einen Vortrag machst, ich habe, also ich kann ja mal sagen, wie ich Vorträge mache. Wenn ich Vorträge mache, mache ich eigentlich direkt Slides, ja. Und meistens so Slides, an denen ich mich langhangel, damit ich meine Geschichte so erzählen kann.
Ja.
Und mit denen übe ich dann und jeder Talk ist eigentlich ein Unikat, weil ich habe da also ganz selten, also es gibt so ein paar Formulierungen sicherlich, die sich da wiederholen, aber grundsätzlich will ich ja was erzählen oder was erklären und ich schreibe so ein, also der Vortrag entsteht während des Vortrags quasi in dieser individuellen Fassung. Es gibt Podcasts, ne? Nee, ich habe keine Folien. Deshalb immer diese Themenwechsel. Jetzt verstehe ich das. Ich kenne aber auch Leute, und da wollte ich mal fragen, wie es bei dir ist, die schreiben wirklich den Vortrag vor Ne? Also die haben den auf Papier jeden Satz aufgeschrieben. Die üben das teilweise auswendig. Manche lesen es sogar ab. Bin ich vorher gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber einfach, weil mein anderes für mich funktioniert, nicht weil ich das irgendwie abwerten möchte.
Ja.
Von daher, wie machst du das denn?
Also ich gehe viel spazieren oder laufen und entwickle den kompletten Vortrag im Kopf. Und also von der Idee her und wie von der Struktur her. Und wenn ich dann halt denke im Kopf, okay, jetzt habe ich diesen Vortrag, dann setze ich mich einfach im Rechner und fange die Folien an zu machen. Und wenn ich dann halt Folien habe, wo ich dann sehe, okay, dann hier könnte eigentlich ein Codebeispiel ganz gut passen und das müsste ich halt dann später vielleicht als so als Giveaway vielleicht ein Beispiel haben, dann programmiere ich halt das Beispiel halt dann, wenn ich diese Folie halt habe und so entwickelt sich halt dann der Vortrag. Das ist halt eine Rohfassung, die halte ich dann halt einmal, am besten halt auf einem Meetup und nicht gleich auf einer Konferenz. Weil dann kriegst du halt auch so ein bisschen geschützten Raum halt, weil das nicht so viele Leute sind. Das sind meistens auch Leute, die auch du kennst. Das kann aber auch eine Firma sein. Also ich nehme halt Meetup, weil ich halt Freiberufler bin. Und dass ich das einmal durchspiele, um zu gucken, wie das halt, ob der Vortrag halt auch funktioniert vor Publikum. Und dann merke ich halt schon beim Reden, okay, das musst du beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Es würde besser sein, wenn du das nochmal anders strukturierst. Und dann hörst du ja auch eine Kritik oder was das Publikum halt gut fand. Und dann fange ich an, die nächste Iteration zu machen. Und ja, und dann irgendwann gehst du auch damit auch zu Konferenzen. Also meistens habe ich es nur noch, also dass ich jetzt schon was länger mache, brauche ich ja eben ein Meetup, um sowas mal abzutesten. Ich habe aber auch schon mal gemacht, dass ich aus Zeitnot einfach auch zur Zeitkonferenz, das ist mir jetzt auch schon mal passiert. Aber dann fange ich an, von jedem Feedback, was ich kriege, halt diesen, oder wo ich dann Ideen halt komme aus diesen Gesprächen nach den Vorträgen, entwickle ich halt den Vortrag halt weiter, kommen auch andere Ideen, du kriegst halt auch nochmal neuen Input dazu und dann, deswegen halte ich gerne Vorträge auch mehrmals hintereinander, um halt dann, also eigentlich die letzte Variante des Vortrages ist eigentlich immer die beste Variante.
Ja gut, ich meine, du hast die Vorteile, dass du erstmal Fragen ja mitbekommst und dann kannst du das schon mal in der nächsten Fassung deines Vortrags schon so ein bisschen integrieren, wenn du merkst, okay, ist eine gute Frage, das hätte ich eigentlich sagen sollen. Und ich finde, du merkst spätestens im Meetup, wo es auch hängt, ne? Also wo du selber merkst, okay, jetzt ist das gerade nicht so ganz rund, was ich hier erzähle.
Genau,
ne? Und ja.
Und deswegen gebe ich auch ehrlich zu, bin ich jetzt, bin ich so nicht so ein großer Freund von Remote-Vorträgen zu halten, weil einfach, also ja, das selber checken, das hast du immer noch. Aber die Interaktion mit dem Publikum ist halt remote unheimlich schwierig. Also muss ich sagen, das ist echt ein Manko von Remote-Vorträgen, dass das diese Feedback-Schleife zurück zum Vortragenden, das ist unheimlich schwierig. Mhm. Es gibt ein paar Konferenzen, also bei Meetups geht das noch, weil dann halt viele wenige Leute sind, ne? Aber so bei Online-Konferenzen hast du ja 200 Zuschauer, die werden mit dir danach nicht in Zoom oder sowas interagieren, ne? Das funktioniert bei Online-Veranstaltungen, wo nur wenige Leute im Call sind, halt dann schon was besser.
Ja.
Ja. Also, ich weiß, also, es ist jetzt keine Anleitung, wie man Vorträge macht. Das ist halt die Variante, die bei mir halt funktioniert.
Ich habe jetzt, muss man auch ein bisschen, das kann man ja für sich ausprobieren, ne? Also, es gibt verschiedene Varianten und ich glaube, solange es für einen funktioniert, ist es gut. Und, ja.
Also am Anfang war das auch so, ich habe auch erstmal die Folien komplett alle fertig gemacht, die komplette Vortrag fertig gemacht, bevor ich angefangen habe, diesen Vortrag auch irgendwo einzureichen auf einer Konferenz und Abstract dazu zu schreiben. Mittlerweile mache ich das andersrum. Ich habe da mehrere Ideen im Kopf, schreibe dazu ein Abstract und lasse die Idee dann entsprechend erstmal dann beiseite. Und wenn dann ich den Zusager von der Konferenz geht, dann gehe ich halt erst dann gehe ich dann in die Ausarbeitung, ja.
Das würde ich übrigens sowieso empfehlen, weil je nachdem, wo man einreicht und alles, wird man halt nicht angenommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade bei Meetups ist meine Erfahrung, ist es gar nicht so schwer, auch meinen Talk platziert zu bekommen. Also wenn also jetzt gerade Corona, doof, ne? Aber ansonsten geht zu dem Meetup, wo ihr sowieso gerne hingeht und fragt, wer denn gerne ob ihr da mal ein Thema halten könnt. Die freuen sich alle riesig normalerweise, wenn sie Leute bekommen, weil es nicht ganz so einfach ist, immer spannende Themen im Meetup zu haben.
Und die Erfahrung im Meetup ist, die Themen von Leuten, die eher unbekannt sind, sind manchmal sogar spannender als von den alten Hasen zu hören auf ja. Meetups. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich die Vorträge halt schon von Konferenzen halt her schon meistens schon kenne.
Ja, das ist halt auch das Problem, was du hast, wenn du auf vielen Konferenzen bist. Irgendwann bist du da und sagst so, ja, kenne ich.
Ja, ja.
Dann kann auch mal, ich bin auch schon auf Konferenzen dann gewesen, wo ich dann mit der Zeit so dachte, okay, hier kannte ich definitiv zu viel Content, ja, weil ich auf anderen Konferenzen vorher gewesen bin, wo dann auch die Vorgängerversion gewesen ist. Ja, dann lieber mal auf ein Meetup, das ist eher mal was.
Ja, ja. So, dann würde ich sagen, Konsum.
Konsum. Und zwar Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen.
Konsolen. Diese Liste wird immer länger.
Ja. Sandra, was hast du dir schon wieder gekauft?
Ja. Ich glaube, diese Labels zu Bücher, Serien, sowas können wir eigentlich wieder abschaffen.
Ich habe mich sowieso gewundert, dass du die alle so gepflegt hast. Ja, aber...
Ich schaffe das wieder ab. Also die Folgelabels, die sind ja noch cool, aber die Bücherlabels und so, die funktionieren irgendwie nicht. Egal, ja, was hat die dann gemacht? Also, Sandra hatte sich die Woche nach Ostern, zumindest bei einem Kunden, meine kundenfreie Woche. Für den anderen Kunden habe ich noch was gemacht, aber das war halt easy peasy, dann durfte ich halt mal von mich hin programmieren. Das war jetzt nicht, das empfand ich schon so ein bisschen nach Urlaub. Aber eigentlich hätte ich ja mir ein bisschen Zeit eingeräumt, weil ich eigentlich meine Steuererklärung fertig machen wollte. Eigentlich. Und naja, und da habe ich bei eBay Kleinanzeigen einen fallen Schnapper gesehen. Nämlich eine Xbox One X mit 1 Terabyte Speicher und 2 Spielen mit dabei und einem Controller. 190 Euro Verhandlungsbasis und das habe ich runtergekriegt auf 170 und da habe ich dann einfach dann geholt, abgeholt, angeschlossen und los geht's. Ja, und so habe ich dann meine Woche, wo ich eigentlich Steuererklärung machen sollte, halt dann verbracht. War geil, aber aber für meine Steuererklärung nicht sehr zielführend. Ja gut, aber das stimmt nicht ganz. Ich habe, weil ich auf diese Steuererklärung keine Lust habe. Ich weiß, ich könnte das auch einem Steuerberater geben. Also bitte jetzt mir nicht den Tipp geben, sondern du kannst es auch zum Steuerberater abgeben. Ja, ich weiß, dass ich es zum Steuerberater abgeben, aber ich bin halt bekloppt und bin der Meinung, weil ich das selber machen kann, dann muss ich das nicht auslagern. Aber was auch cool ist, ich habe jetzt auch mein Arbeitszimmer ein bisschen aufgeräumt und eigentlich die Bilder, die seit 5 Jahren bei mir in der Ecke gelegen haben, nach dem Umzug, eigentlich mal aufgehängt. Und ja, das habe ich auch mal hingekriegt. Also, aber den Keller habe ich immer noch nicht aufgeräumt. Also, ich weiß nicht, wo die Leute die Zeit hernehmen in der Pandemie, aber ich hatte bisher noch keine Zeit gehabt, meinen Keller auszumisten. Ja.
Ja.
Aber ich habe gehört, du warst auch spieletechnisch unterwegs.
Ja, ich habe, also ich folge wieder den ganzen Trends, die so sind und entdecke Sachen dann. Wobei, bei dem Ding war ich jetzt ein bisschen früher und zwar habe ich ein Computerspiel bei Twitter gefunden, was da beworben wurde von einem kleinen Indie-Studio aus Deutschland und das Spiel heißt Dorfromantik. Und das hat beim deutschen Computerspielepreis, na, man höre,
yeah,
ne, sogar Preise gewonnen. Und zwar den Nachwuchspreis für bestes Debüt und das beste Game Design. Und war sogar für bestes Familienspiel nominiert, hat es aber leider nicht gewonnen. Und ja, was soll man da sagen? Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wenn man Carcassonne kennt, erinnert das so ein bisschen daran. Ist also ein Computerspiel und du setzt so Kacheln. Die müssen aneinander passen und wenn die Kacheln richtig zusammenpassen, kannst du so kleine Quests erfüllen und sammelst Punkte. Damit kannst du weitere Kacheln freischalten, weil wenn du keine Kacheln mehr hast, ist die Runde für dich vorbei. Ist gerade im Early Access in Steam, kostet, ich glaube, 10 Euro. Ich müsste jetzt nachgucken. Also war nicht so mega teuer. Und ist so ein sehr beruhigendes, schönes Spiel. Also du baust halt so eine Landschaft da auf mit Eisenbahnen, Flüssen, Seen, Städte und so, ne? Und die wachsen auch. Und das sieht eigentlich, wenn du es halbwegs passend zusammensteckst, alles ganz schön aus. Und schöner Soundtrack dabei. Und Das ist echt so ein schönes Spiel, wenn du einfach mal jetzt mal so 10, 20 Minuten zocken möchtest. Also nichts Langes, sondern einfach mal so nach der Arbeit vielleicht so ein bisschen runterkommen oder so. Und ja, das macht großen Spaß und ich spiele das momentan quasi gegen die Schwester meiner Freundin. Die hat sich nämlich danach gekauft und seitdem tauschen wir immer nur die Highscores aus. Und sie hat es echt, ohne Witz, ich habe es ein paar Tage vor ihr gehabt, habe
Ja.
gespielt, ne, hatte irgendwie Score 9000 noch was. Weiß ich noch nicht, ob das gut ist. Und dann schreibt sie mir, ja, ich habe es gespielt, ich habe jetzt 11.000. Ich so, ui, dann hast du eine Weile gespielt. Nee, nee, erste Runde.
Oh, ouch,
Und
ouch,
ich habe ein
ouch.
paar Tage gebraucht, bis ich sie jetzt überholt habe. Und jetzt gerade geht's, also ich bin jetzt irgendwie bei 12.800.
Battle.
Ja, aber
Fucking Battle.
ist ganz schön, ne? Also das ist dann, man denkt dann zwar auch, wenn die neue Punktzahl kommt, ach nee, jetzt muss ich ja schon wieder, aber nee, also es ist ein schönes Spiel und ist ein kleines Indie-Studio, von daher fand ich es nochmal unterstützenswert. Wie gesagt, bei Steam und so gibt's das im Early Access.
Ja, cool. Vielleicht soll ich mal berechnen, welche Spiele ich da auf der Xbox gezockt habe, ne?
Stimmt. Was hast du denn gespielt?
Ja, also es war einmal Metro Redux, also 2033 Redux drin. Und das war für mich eine neue Erfahrung, weil ich hatte eigentlich Ego-Shooter bisher auf der Konsole nie gezockt. Und ich war, also ja, ich tue mich da noch ein bisschen schwer, aber ich habe es mir schon mal vorgestellt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es mit den Xbox-Controllern noch relativ gut gelöst war. Also muss halt mit den beiden 360-Grad-Joystick halt nach vorne, also auf der linken Seite kannst du dich nach vorne bewegen, nach hinten und an der Seite. Und mit den rechten machst du halt diesen Rundumblick, ne? Was du halt eigentlich mit der Maus normalerweise machen würdest, ne?
Genau.
Und dann rechts halt den. Also was für mich dann so ein bisschen verwirrend ist halt, dass dann Schießen halt unten an den keine Ahnung, wie heißen die Switch oder Schwingen oder Wings?
Sind das nicht die Tasten, die auf Zeigefinger, Mittelfinger ganz
Ja,
oben sind? Also die R-Tasten und L-Tasten heißen sie, glaube ich, bei
genau,
der
die L und
PS3.
R-Tasten, genau. Also das ist noch für mich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, und das zweite Spiel ist Forza 7 Motorsport. Und ja, das ist halt klassisch, cool. Also das ist für mich so klassisches Konsolenzocken. Und ja, da will ich jetzt meine Fahrerkarriere nach vorne bringen.
Wenn es mit dem Frontend-Pilz nicht klappt, dann wirst du Fahrer.
Du wirst lachen, als 14-Jährige wollte ich unbedingt Testfahrerin werden. Ich hatte sogar überlegt, dafür extra Kfz-Technik zu studieren, weil ich irgendwo gelesen habe, dass du für Testfahrer bei den großen Automobilherstellern halt ein Kfz-Studium brauchst. Also Kfz-Technik halt studieren musstest, ja.
Bist du so ein Autonarr?
Ja.
Okay.
Okay, mit dir mache ich nie wieder einen Podcast. Bloß du bist so ein Öko-Freak.
Also, ich
Und
glaube, die
somit ist.
Formulierung, ich glaube, die,
Okay.
nein, ich glaube, die Formulierung ist so nicht ganz. Also, ich bin kein Öko-Freak, ich fahre selber ein schönes Auto, aber ich habe noch nie mitbekommen, dass du so eine Autobegeisterung hast, deshalb frage ich. Also.
Ja, weil ich eine Pandemie bin. Ey, keine Sorge, ich habe so wenig Auto, bin ich noch nie gefahren. Also wie jetzt eine Pandemie.
Ja, ich auch. Also ich fahre so gut wie nie, ne? Warum auch? Also ich bin im Homeoffice. Ich finde das immer so lustig, wenn ich Reifen wechsle oder sowas jetzt hab. Eigentlich bräuchte ich den gar nicht, weil der Wagen steht ja da. Also einkaufen geht zu Fuß und alles und aber so ein Öko-Freak bin ich jetzt nicht. Ich tendiere trotzdem dazu, dass der nächste elektrisch wird, aber ich glaube, das ist
Ja,
eh.
die Elektroautos überzeugen mich. Aber das können wir gerne mal in der nächsten Folge mal thematisieren, warum Sandra nicht Elektroautos macht. Nee, was heißt Autofreaks? Mit 6 Jahren, meine erste Z Zeitschrift, die ich gelesen habe, also bei meinen Eltern gab es halt die klassischen Frauenzeitschriften und die klassischen Männerzeitschriften. Und ich hatte mich ja jedes gefreut, jede Woche, wo Vater halt freitags halt die Autobild mit nach Hause gebracht hat oder später die Autozeitung. Und da habe ich mir als erstes sie gestoppt und sie hat dann durchgelesen.
Ach ja.
Und also ich, also schon als kleines Kind fand ich also Autos echt halt interessant, also von und wo mein Vater halt am Autos rumgeschraubt hat, habe ich auch gerne also geholfen, da was zu machen. Also wenn ich die Wahl hatte, am Wochenende entweder meine Mama halt im Haushalt zu helfen oder du gehst halt zu Papa und hilfst ihm beim Autoschrauben, dann habe ich mich mehr fürs Autoschrauben bei Papa halt entschieden. Und ja, und dann, ich habe auch gerne Autorennspiele gespielt. Und ich bin auch wie ein Bekloppter auch Fahrrad gefahren. Also die vielen Narben, die ich in der Kindheit zugelegt hatte, die sind von irgendwelchen wilden
Oh
Fahrradaktionen.
Gott, oh Gott, oh Gott. Also hat die Pandemie auch ihr Gutes, ja.
Also Autounfall habe ich bisher noch nicht gehabt.
Doch, das hatte ich auch schon.
Okay, dann also da ist mir Glück. Also sag mal so, ich fahre auch schnell, aber Leute, die mit mir fahren und auch wo ich auch schnell gefahren bin, die hatten jetzt gesagt, also sie fanden, dass es bei mir nicht so, also nicht, also sie würden das nicht als Raserei bezeichnen, sondern halt kontrolliert zu schnell fahren. Also ich passe mich schon, also ich fahre auch nicht 160 im Nachmittagsverkehr, wenn halt die Autobahnen voll sind, ne? Also das ist, da passe ich mich halt auch schon den Geschwindigkeiten halt an. Ja, im Auto. Ja, genau. Und mit 14 wollte ich halt dann Testfahrerin werden, aber habe ich auch bei der Kfz-Technik. Aber das hat mir mein Vater ein bisschen ausgeredet. Also der hat gesagt, er würde mir das auch total zutrauen, dass ich halt einfach vom Ehrgeiz halt das halt hinkriege. Aber der hat gesagt, also deine Talente sind definitiv bei den Computern.
Der hat jetzt schon, der hat damals schon gewusst, dass Family IT Support ein großes Ding wird.
Nein,
Ja.
keine Ahnung, also ich habe, also ich hatte einfach eine, keine Ahnung, wie das, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, aber es gibt so Dinge, die du, die dir von Anfang an, also wie im Blut halt liegen, ja. Und also das mit den Autos hat mich voll interessiert, aber diese Technik, die, wie das zusammenspielt und so, das lag mir nicht so im Blut. Also ich musste mir das echt so ein bisschen erarbeiten und das mit dem Computer, das ist halt eher so zugeflogen, ja. Und
Control
ja.
Space, Control Space, Control Space.
Nein, da gab es noch kein Control Space. Also es gab schon, aber nicht so. Aber der hat jetzt gemacht. Ja, und dann habe ich auch halt auch bin dann halt auch mit 16 gejobbt, weil ich wusste, mit 18 willst du den Führerschein machen. Und meine Eltern waren zum Beispiel dagegen, dass ich Motorradführerschein mache. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn ich mir den Führerschein selber bezahle, dann kann ich ja selber entscheiden, was ich dann mache. Aber mit Motorradfahren, das hat sich dann nicht so weiterentwickelt. Und da habe ich mir halt mit 18 halt auch dann Ford Fiesta habe ich dann mir damals geholt und ich habe die Kröte echt getreten.
Ja.
Also, ja. Und ja. Und das Geile war nach dem Schul. Ach, das ist ein Thema
Es war
angefangen.
unabsichtlich.
Ja, und ich hatte halt kurz vorm Ende des Studiums noch ein bisschen Kohle übrig gehabt, weil ich hatte mal, soweit ich irgendwie einen Studentenjob habe, hat man gearbeitet und hat man mal Geld beiseite gelegt für den Fall, dass man halt keinen Studentenjob hatte. Und da hat sich zum Ende des Studiums hat sich doch mal ein bisschen Geld zusammengetan. Und dann habe ich noch glaube ich, 2, 3 Monate vor der Diplomarbeit habe ich mir dann, hat mein Vater nämlich einen BMW 320 D Kompakt gesehen, voller Schnapper. Nämlich mit der dicksten Dieselmaschine, 150 PS. Und das war ein Schnapper, weil der Wagen von der Farbe total hässlich war. Das war Pistaziengrün.
Oh,
Das
schön.
heißt, das sah halt eigentlich gelb aus, außer wenn dann so künstliches Licht, dann hat das so grün geschimmert. Und da wurde ich auch mal im Freundeskreis verspottet, ja, Sandra mit ihrem kotzgrünen Auto. Und es hatte gelbe Ledersitze gehabt. Aber weil er so hässlich war von den Farben, wollte das halt keiner haben. Und da gab es dann halt 3.000 € weniger, als wenn ich halt den Wagen halt Gebrauchmarkt halt in einer vernünftigen Farbe gekauft hätte. Ja, und dann bin ich so mit einem BMW, 150 PS, dann durch die Gegend gerasselt. Und die schönsten Geburtstagsgeschenke, was man mir dann machen konnte, war in diesem Zeitraum mir halt Fahrsicherheitstraining bei ADAC. Und ja, mit Heckantrieb, das ist halt nur geil, ne?
Ja.
Ja, und dann ging es halt weiter. Und dann bin ich BMW treu geblieben. Dann brauchten wir halt mit den ganzen Snowboard-Urlaube, brauchst du ein bisschen mehr Platz. Habe ich mir so ein BMW 320D als Kombi geholt. Aber noch den richtigen letzten Dreier, nämlich den E46. Also das ist also für mich halt der schönste Dreier, den es halt gab, die BMW halt gebaut hatte. Ja, und dann hat er halt irgendwann mal am TÜV ein bisschen Zicken gemacht und hat mein Vater halt gesagt, also Sandra, eigentlich wäre es praktisch halt, den Wagen zu wechseln, wenn du nicht erst so viel Kohle reinstecken möchtest. Und dann war kurz vorm Baubeginn und dann hieß es ja, wenn du einen Lachs dann gefallen tun möchtest, hol dir einen großen Kombi, so einen VW Passat, damit halt die Werkzeuge reinpasst. Und dann habe ich mir halt da die Vernunft gesiegt und habe ich mir einen VW Passat geholt. Aber auch die dickste Dieselmaschine, die ich dann halt kriegen konnte.
Ganz neue Seiten, ja.
Und ja, was dann jetzt genauso viel gekostet wie die 150er, die
Ja, schon.
150 PS Maschine und wenn du mit denselben Preisen eine 180 PS Maschine kriegst, dann nimmst du das halt auch. Ja, und das war auch so ein Mogeldiesel. Genau, das war geil. Der VW Passat war nämlich günstiger gewesen, weil gerade die ersten Dieselskandale rauskamen. Und da sind die Gebrauchtwagenpreise für VW Passat halt total in den Keller gegangen. Und da habe ich dann auch voll einen Schnapper da gemacht. Und ja, habe ich antizyklisch halt einen VW Passat halt geholt. Und der hat sich dann also auch bewährt während der Baustellphase. Und ja, den habe ich halt immer noch. Und bin jetzt überlegen, was ich als nächstes holen soll. Aber irgendwie macht das gerade keinen Sinn. Und ich
Ganz
weiß
neue
nicht, ob ich
Seiten.
die. Ja, Daniel, und so, wie ist das so deine Auto-Lebensgeschichte?
Ich habe mit einem Peugeot 206 gestartet. Der war auch, aber kein großer Motor oder sowas. War aber ein Diesel, war ganz praktisch, hat eigentlich auch Spaß gemacht, den zu fahren. Den habe ich auch gefahren, bis der TÜV irgendwann sagte, viel Geld reinstecken oder besser nicht mehr fahren. Und danach, da hatte ich eine Zeit lang kein Auto. Dann, und dann Verschiedenes. Also einmal, also die neue A-Klasse damals. Die hatte ich aber nur geleast. Die war ganz cool, die habe ich eigentlich ganz gern gefahren. Mit der habe ich aber auch das erste Mal selber einen Unfall gebaut, muss ich leider auch sagen.
Scheiße.
Ja, nicht aufgepasst, aber ich war mea culpa. Und danach eigentlich immer Firmenwagen. Also den Wagen habe ich dann irgendwann abgegeben, bin auf den Firmenwagen umgestiegen und jetzt alle 3 Jahre fahre ich, ja, was so gerade mir gefällt. Und momentan ist das Auto grün.
Oh.
Ja, es ist grün. Ein
Ja, aber
Audi
Farbe ist ja.
A5.
Ah, ich wollte gerade fragen. Also eigentlich ist es ja wie wichtiger, was für ein Auto du fährst, ne?
Ein Audi A5 fahre ich in grün. Aber es ist
Oh.
ein, ich finde es ein sehr schickes Grün und mit schön, also der Wagen sieht echt gut aus und
Benziner oder Diesel?
Benziner und Automatik. Ich weiß, jetzt bin ich bei dir ganz unten durch, aber
Ja, also.
ich fahre auch inzwischen total entspannt. Ich war früher auch immer, bin sehr zügig immer gefahren, alles, ne? Kann man ja auch machen. Aber jetzt zuletzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, also gerade mit dem größeren Auto fahre ich ja einfach entspannt. Also das ist so, ist sehr
Also
gemütlich
ich
zu
kann auch bei
fahren, ja.
schnellem Fahren entspannt fahren, ne?
Ja, also ich will jetzt, ich will ja gar nicht so die Geschwindigkeit sagen. Ich fahre nicht mehr so schnell, ich fahre aber auch nicht links langsam, keine Angst, ne?
Gott sei Dank. Also Daniel, wir können die Podcast-Folgen weitermachen. Alles ist gut.
Ja, ist okay, nur solange ich nicht links fahre, weil das ist Sandras Spur, ja. ja. Ist ja gut, dass du zumindest das Thema Auto hier abdeckst.
Also wir bilden die Klischees super ab, oder? So als Herr Pasig,
hervor, sehr, sehr gut, Herr Pasek, sehr, sehr gut, Herr Pasek, definitiv, ja. Wir würden sie einstellen. Ja.
ne? Super, ja. Aber eigentlich wollte ich glaube, mit der letzten Konsumkategorie, das kann ich, dann spare ich mir vielleicht für die nächste Folge auf.
Hätte ich jetzt nämlich auch vorgeschlagen, weil es würde jetzt nicht zur Stimmung passen.
Was? Nein, überhaupt nicht. Ja, aber das ist so. Mein Geheimnis.
Dein Geheimnis. Und das hat jetzt auch fast keiner mitbekommen. Also.
Genau. Nee. Also es tut mir leid, wenn du jetzt von mir enttäuscht bist. Also vielleicht hätte ich dich das mal früher erwähnen sollen.
Jeder Jeck ist anders. Alles ist gut.
Ja, alles gut. Ja, natürlich, natürlich.
Ist überhaupt nicht schlimm. Ist wie Technologie, ist auch okay.
Ja, genau. Genau, ist ja auch nur Technik, ne?
Ja, stimmt auch alles. Ne? Aber ja. Vielleicht setzt bei mir so eine Altersgelassenheit langsam. Sagst du nur, ach ja, dann macht. Ach ja. Ja, schön super. War's.
Ja, fand ich auch. Daniel, schön, dass wir heute darüber miteinander sprechen konnten.
Genau, ich glaube, den nächsten Stream kündigen wir in der nächsten Folge wieder an, so grob, ne?
Ja, ich muss erstmal meinen anderen Stack abarbeiten.
Ja, das ist... Ist was notiert, dass du in anderen Streams auftrittst, das ist in Ordnung.
Ja, abarbeiten hört sich so nach ein bisschen so negativ. Nee, ich habe halt auch für Kunden einiges zu tun und deswegen... und Privatleben will ja auch nicht meine bessere Hälfte will mich auch ab und zu mal sehen, deswegen, ja. Ja, und ich habe noch anderes. Aber wir gehen mit der Late Night, machen wir noch Mai und dann gehen wir in die Sommerpause.
Sommer was? Also machen wir auch Sommerpause?
Nein, wir nicht.
Wir nicht, das ist nicht gestattet.
Was soll ich? Dachte, du wirst dich freuen, dass wir keine Sommerpause machen.
Weiß ich auch nicht, wenn ich Sommerurlaub mache, dann...
Ja, dann werden wir 2 Folgen vorproduzieren und ist gut.
Oder wir nehmen einfach eine alte Tonspur von mir.
Oder so.
Das wäre vielleicht
und ich ganz und ich
du
und
musst
ich
muss neu einfach reinreden.
Genau. Genau.
Das ist wie PowerPoint-Karaoke, ne? PowerPoint, also Podcast-Karaoke, ne? Das restliche Team redet.
Ey, Podcast-Karaoke, das ist gut. Das ist gut.
Weil es muss ja auch immer die Reaktion dann drauf passen. Ne? Und die kennst du ja eigentlich nicht. Du kennst die Frage, kannst dann irgendwas sagen und dann reagiert die andere Person und dann bist du wieder ganz woanders im Thema. Ja.
Oder du stellst nur Fragen.
Ist halt die Frage, also die Frage, du kannst ja nicht, die andere Tonspur ist ja gesetzt.
Ja, oder ich kann mir deine Tonspur erstmal komplett anhören und danach. Aber das ist auch kein Karaoke mehr.
Dann ist es kein Karaoke. Also dann ist es kein, bei PowerPoint-Karaoke siehst du ja auch die Slides immer erst. Ja, wenn sie kommen. Und dann musst du das halt auch beim Podcast so machen.
Ja. Ja.
Also wenn ich mal nicht kann, dann nimmst du einfach, ich suche eine Tonspur raus von irgendeinem Podcast oder ich nehme eine alte Hermies-Folge.
Okay, ja.
Da musst du doch so als Experte antworten, ne?
Ja, das könnte lustig werden. Ich glaube, das wird aber nicht funktionieren.
Wer weiß. Ich würde es hören, ja.
Ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr...
Das verhindern wollt.
Also, wieso verhindern? Also, ich dachte, die motivieren uns. Also, wenn ihr meint, das könnte eine gute Idee sein mit Podcast-Karaoke, dann schreibt uns. Vielleicht auch auf Discord oder auf Twitter oder per Brieftaube. Und ich hoffe, ich habe jetzt mit meiner Lebensbeichte, dass ich gerne Auto fahre, jetzt nicht keine Zuhörer vergraut.
Ich glaube, wir haben so tolle Zuhörer, das verkraften die.
Ja, super. Glück gehabt.
Ansonsten muss ich mal jemanden neuen suchen.
Was? Was, ein Ready for Review ohne Sandra?
Das geht nicht, nee.
Ich wollte gerade sagen, hör mal, ich bin jetzt schockiert. Sprachlos.
Nee.
Ja, für die verflixte 7. Folge, sage ich
dir. Ja, kurz vor der Trennung.
Oh, okay. Ja, Jungs und Mädels, liebe
Zuhörer. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt uns bei allen gängigen Portalen finden, die da mit Podcasts zu tun haben wahrscheinlich.
Außer Clubhouse?
Das ist ja auch kein Podcast. und ihr könnt uns da bewerten, also wenn ihr da Bock drauf habt, gerne. Auch sonst freuen wir uns über jedes Feedback. Schreibt uns ruhig, wie es euch gefallen hat, was ihr von Sandras Lebensbeichte haltet. Ja. Hashtag neuer Co-Host, ne? Nein, niemals. Und wenn wir den Discord-Link teilen, dann kommt doch mal auf den Server, quatschen ein bisschen mit uns, würden wir uns freuen, dann könnt ihr uns da direkt Feedback geben, kann man auch so ein bisschen quatschen, können wir mal gucken, ob sich da was entwickelt. Ja.
Genau.
Die Ready for Review Community. Ready for Community.
Ready for Community, yeah. bleibt gesund. Kommt
genau.
Gut durch die Woche.
Und in ungefähr 4 Wochen hören wir uns wieder, oder? Ist ja schon wieder dann im... Ne?
Ja.
Plus,
ja.
Minus so ein bisschen. Ja.
Wir kommen wieder.
Definitiv. Also
auch wenn es auch die verflixte 7. Folge ist, wir kommen wieder. Bis dahin,
heute tschüss. Ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Alles klar, bis dahin.
Tschüss.